Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus. Heute geht es ums Nature Writing im Rahmen unserer Projektwoche Umwelten, Literatur zwischen Öko und Technosphäre. Seit einigen Jahren ist der Begriff Nature Writing in aller Munde, spätestens seitdem ein eigener deutscher Preis für Nature Writing ausgelobt wurde. Aber was genau meinen wir, wenn wir vom Nature Writing sprechen, und lässt sich hier ein Begriff im engeren Sinne abgrenzen gegenüber einer, sagen wir mal, verallgemeinerten, übertragenen Verwendung dieses Labels im weiteren Sinne? Dem wollen wir nachgehen und haben dazu drei Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Gast, die zu den Wegbereitern des Nature Writing im deutschsprachigen Raum zählen. Daniela Danz, Björn Kern und Judith Schalansky, die ich hiermit herzlich willkommen heiße, ebenso wie Frank Meyer, der das Gespräch moderieren wird. Frank Meyer ist Rundfunkjournalist und Redakteur, an ihn reiche ich gleich das Wort weiter, möchte mich zunächst aber noch bedanken, zum einen bei Steffen Richter für Konzeption und Projektleitung der Umweltenwoche, beim Hauptstadtkulturfonds für die finanzielle Förderung unserer Programmwoche und bei unseren Medienpartnern, das sind Deutschlandfunk Kultur und die dritte Natur, die Zeitschrift bei Mattes und Seitz Berlin erscheint. Mein Name ist Christian Hippe, jetzt gehört das Wort dem Podium. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen und bitteschön.
Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie alle da sind. Ich sage gleich mal vorneweg, nicht damit ich das wieder vergesse, wenn Sie sich einschalten wollen, irgendwie hier in unser Gespräch mit Fragen, Anmerkungen, Protesten, was auch immer, dann tun Sie das ungehemmt. Ich versuche, Sie im Auge zu behalten, damit ich das auch mitbekomme. Ich habe von den Veranstaltern hier gehört, dass dieser Abend als erstes ausverkauft war, von der Reihe dieser ja, insgesamt interessanten Veranstaltungen. Also es scheint ein Interesse an diesem Thema zu geben. Das mit dem in Nature Writing in aller Munde, was wir gerade gehört haben, ich habe auch gehört, dass Marion Poschmann, die als erste den deutschen Preis für Nature Writing bekommen hat 2017, dass sie, als sie den Anruf bekam, dass sie diesen Preis bekommt, erstmal nachgucken musste, was ist das eigentlich, wofür ich da ausgezeichnet werde, was ist dieses Nature Writing. Also es gibt offenbar trotzdem Wissenslücken, wobei das jetzt auch wieder einige Jahre her ist. Also diese möglichen Lücken wollen wir hier beleuchten, vielleicht auch noch für weitere Verwirrung sorgen. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Und ich stelle Ihnen erstmal vor, wer da ist. Judith Schalansky sitzt da in der Mitte. Könnten Sie kennen durch Ihren Atlas der abgelegenen Inseln oder Ihren Roman Der Hals der Giraffe oder Das Verzeichnis einiger Verluste. Daraus werden wir heute ein Stück hören. Und für unser Thema ist auch wichtig, dass Judith Schalansky seit 2013 die Buchreihe Naturkunden herausgibt bei Mattes und Seitz in dem Verlag, was sicherlich die einflussreichste Reihe ist auf diesem Gebiet, Schreiben über die Natur. Also schön, dass Sie da sind, Frau Schalansky. Dann haben wir hier neben mir Daniela Danz, die wahrscheinlich aus der landschaftlich schönsten Ecke hier unseres Podiums angereist ist, nämlich kommt von der Ilm aus Kranichfeld, also aus Thüringen, wurde 2019 ausgezeichnet mit eben diesem schon erwähnten Deutschen Preis für Nature Writing. Sie schreibt Lyrik, Prosa, Essays, Kinderbücher über mythologische Themen, über historische Stoffe und aber auch über die Wildnis. Das wird uns heute hier beschäftigen. Und wenn sie nicht schreibt oder andere Dinge tut in ihrem Leben, dann leitet sie auch noch das Schillerhaus in Rudolstadt. Herzlich willkommen. Und dann haben wir Björn Kern bei uns, der rausgezogen ist aus Berlin vor einiger Zeit ins Oderbruch und da ganz am Rand lebt, kurz vor der Oder, glaube ich, hinter den Seeloer Höhen. Er hat mehrere Romane veröffentlicht, einmal noch Marseille heißt einer, die Erlöser AG oder das erotische Talent meines Vaters. Und in den letzten Jahren schreibt er mehr essayistisch-autobiografische Texte über Postwachstumsökonomie, über das Nichtstun zum Beispiel auch oder über seine Begegnung mit der Natur. Die Bücher heißen »Das Beste, was wir tun können, ist nichts« und worüber wir heute reden werden, das Buch heißt Im Freien. Seien Sie willkommen, Herr Kern.
Dankeschön.
Ja, diese Frage, was ist Nature Writing? Ich würde das gern so konkret wie möglich machen hier heute Abend in den 90 Minuten, die wir haben, und das deswegen anhand der Texte, die Sie vorlesen werden, diskutieren. Aber eine Frage vorweg gerne stellen, die vielleicht auch schon mal Beispiele oder Möglichkeiten von Nature Writing aufzeigt, nämlich: Was wäre denn für Sie ein Text aus diesem Gebiet, ein Buch, ein Gedicht, ja eben ein Text, Nature Writing, den Sie besonders begeistert, besonders intensiv gelesen haben? Ich fange mal bei Ihnen an, Frau Schalansky.
Ja, das ist natürlich eine unmögliche Frage, wenn man eine Buchreihe mit annähernd 60 Titeln zum Thema Natur herausgibt, und es ist also so ziemlich unbeantwortbar. Gleichwohl gibt es einen Text, den ich sozusagen jetzt herausstellen will, weil er meines Erachtens noch viel zu wenig rezipiert wurde. Das ist das Buch von Annie Dillard, das auch bei den Naturkunden herausgekommen ist, Pilger am Tinker Creek. Ein Buch, das die junge Annie Dillard, also ich glaube, sie war 27, sie hat sich auf den Spuren von dem Urvater und dem Urtext, einem Urtext, wie wir vielleicht heute Abend auch herausfinden werden, einem Urtext des Nature Writings auf die Spuren gemacht, nämlich auf die Spuren von Thoreau's Walden, ein Buch, was er sozusagen wirklich wie mittlerweile wie ein Damoklesschwert über diesem Genre schon schwebt. Und das Bemerkenswerte an diesem Buch ist, was sie eben alles ganz anders macht. Und es ist ein Buch, was eben die Natur beschreibt. Es sind die Blue Mountains in Virginia. Und sie zieht tatsächlich auch eine Hütte in den Wald und befragt die Natur mit einer solchen, das ist verrückt, mit einer zugleich gottesfürchtigen und trotzdem gottesfürchtigen, ich würde sagen, gottesfürchtigen Härte. Also es gibt, Sie haben in diesem Buch sogar Beschreibungen, wie eine Gottesanbeterin den Liebsten nach dem Akt auffrisst. Und in so einer, und in dieser Beschreibung dieser Szene gleichzeitig die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Also das ist das Besondere an diesem Buch, dass es tatsächlich die Fragen, also hochmetaphysische Fragen verknüpft mit der Ansicht der Natur und gleichzeitig nicht vor spröden Wertungen zurückschreckt. Also an einer Stelle sagt sie, wenn sie Kühe sieht, dann sieht sie nur die künstliche Natur, sie sieht nur das Leder hinter den Augen, die Schuhsohlen. Und ich als Kuhliebhaberin habe das nur schwer ertragen können, wie dort praktisch die Kühe als domestizierte Natur. Aber natürlich, wenn wir über CO2-Haushalt und so weiter nachdenken, müssen wir auch über die Kuh nachdenken, beziehungsweise die Rinder, die wir gewissermaßen erschaffen haben und nun selbst aufessen müssen. Also das ist ein irres Buch und ein Buch von einer Dichte, und gleichzeitig ist es natürlich verstörend zu sehen, dass das jemand mit 27 geschrieben hat, von einer Dichte, dass ich davon abrate, es in einem Zuge zu lesen. Es ist etwas, was man nur in homöopathischen Dosen zu sich nehmen kann, aber ein großes, unterschätztes Werk.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich überwunden haben, dann doch eins rauszugreifen von den vielen Büchern, über die Sie sprechen könnten. Daniela Danz, wie ist das bei Ihnen?
Naja, das schließt sich vielleicht ganz gut an. Das ist interessant, dass du jetzt eins ausgewählt hast, wo es auch um, wie du sagst, Gottesfürchtigkeit geht, weil ich würde, es ist völlig bekannt, aber trotzdem empfehlen, von Gary Snyder, Practice of the Wild, auch bei Matthes und Seitz als Lektion der Wildnis erschienen. Und das Schöne daran, also ich würde es jetzt eigentlich von der anderen Seite fassen, aber ich knüpfe jetzt erstmal an das an, ist, dass er den Aspekt der Religion immer mit reinnimmt. Also der Mensch und die Natur sind keine geschiedenen Dinge, sondern es geht um das Leben des Menschen als Teil der Natur. Es geht deshalb auch um Mythos und um Religion und auch um alle Aspekte, also nicht nur Bäume, sondern auch das Schlachten und also alle Dinge, die wirklich damit zu tun haben, auf eine Weise, dass er absolut genau ist, aber so wie Dichter genau sind. Also er ist an sich nicht, er ist nicht Wissenschaftler oder so, sondern er hat manchmal dann wieder eine Genauigkeit, die so unklar ist, dass ganz viel reinpasst, was aber dann am Ende mehr Klarheit macht. Also das ist wirklich ein Buch, was den Raum freisetzt für den Leser, selbst dieses Buch mitzuschreiben. Und das muss ja so ein Buch auch noch können. Und ich habe bei manchen Nature Writing Büchern das Problem gehabt, dass ich mich ein bisschen gelangweilt habe, also weil dieser Raum nicht da war, einfach dieser Hallraum, der mythologische Hallraum, sagen wir mal.
Ja. Und der entsteht, wie entsteht dieser Raum?
Also erstmal durch die Fülle seiner Interessensgebiete. Er springt auch wirklich furchtbar da hin und her zwischen verschiedenen Themen, ganz assoziativ. Und das entsteht dadurch, dass er nur seiner Grundfrage folgt, glaube ich. Was ist für mich, was bin ich als Mensch in der Natur? Weniger als sich ein abgestecktes Terrain vorzunehmen und zu sagen, jetzt nehmen wir mal den Wald oder irgendwas, sondern dadurch kommen die Sprünge zustande, zum anderen kommt aber dadurch immer wieder eine Rückbindung daran zustande, wie, was ist eigentlich mein Interesse, was ist wirklich interessant für mich und naja, wenn es einen schon mal interessiert, ist das ja schon mal was.
Was bin ich als Mensch in der Natur? Das ist auch ein Thema, was, glaube ich, bei Ihnen nicht ganz unwichtig ist, Björn Kern. Was wäre der Text, den Sie vorstellen würden, der Sie besonders angefasst hat?
Ja, ich muss erstmal ein kleines Geständnis vorweg ablegen, weil, dass ich mich mit Nature Writing beschäftige, als ich mich mit Nature Writing beschäftigt habe, das wusste ich eigentlich nicht. Also mir war diese Gattung völlig unbekannt und dass es ein Genre gibt oder im angloamerikanischen Raum Vorbilder oder jetzt gar einen Preis, habe ich dann schon gewusst, da habe ich mich so mal beworben, aber da war das Buch schon fertig. Also beim Arbeitsprozess hat dieser ganze Hintergrund überhaupt keine Rolle gespielt. Und insofern ist mein Bezugsrahmen da vielleicht auch viel populärer, möchte ich beinahe sagen, als der meiner Vorrednerin. Also ich habe vielleicht im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, wo habe ich so etwas erlebt, vielleicht bei Cormac McCarthy Szenen empfunden, wo ich unglaublich bildlich und unglaublich minutiös, detailliert eine Auseinandersetzung mit der Natur, ein irgendwo auch sich unterordnen oder ein Kämpfen, und es ist doch immer klar, dass die Natur gewinnt, mit einem Vokabular, was mich einfach umgehauen hat, wo man auch jede Seite eigentlich als kleines Gedicht hat rezipieren können. Vielleicht habe ich da so etwas wie Nature Writing einmal gefunden. Das hat mir zumindest sehr gut gefallen.
Das ist ja auch interessant, weil ein Teil des Phänomens ist ja, dass es kein abgeschlossenes Sammlungsgebiet ist oder eine Gattung, sondern in Romanen, in denen es um ganz andere Dinge gehen kann, die Methode des Nature Writing auftauchen kann, wie in dem Beispiel, das Sie jetzt genannt haben. Dann erstmal vielen Dank für diese Schneisen, die Sie jetzt geschlagen haben. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir an, Texte zu hören. Judith Schalansky, wenn Sie anfangen würden, wir hören etwas aus Ihrem Buch Verzeichnis einiger Verluste, das ist 2018 erschienen im Surkamp Verlag, und zwar Hafen von Greifswald. Mögen Sie vielleicht erzählen, wie dieser Text entstanden ist?
Ja, gerne. Ich hoffe auch, dass wir heute Abend einen besseren Begriff für Nature Writing finden. Also ich verspreche mir von solchen Veranstaltungen immer das, dass wir mit einem Begriff nach Hause gehen und dann auch den Preis umbenennen können. Wir haben nämlich, als wir den Namen des Preises uns ausgedacht haben, die ganze Zeit wirklich viel ausprobiert, Naturschreiben, Naturschriftstellerei. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es kräuseln sich Härchen in gewissen Körperregionen, wo man das nicht möchte, weil man das hört. Es ist wahnsinnig schwierig, einen deutschen Begriff zu finden. Man muss sagen, wenn es einen gäbe, dann wäre es wahrscheinlich Natur, tatsächlich die Naturkunde auf eine Weise, vorausgesetzt natürlich, sie wäre nicht an die Naturwissenschaft verloren. Also das ist sozusagen eine deutsche Tradition, und wir haben dann doch beschlossen, mit diesem englischsprachigen Begriff erstmal zu arbeiten, bis wir vielleicht einen besseren erfinden. Wenn Sie einen haben, zögern Sie nicht. Ich wäre glücklich darüber, oder vielleicht haben meine Kollegin und mein Kollege auch noch eine Idee. Aber dieses, also es sperrt sich, ich finde es auch immer blöd, Nature Writing, und Ihnen ging es ja dann so ähnlich wie mit Marian Poschmann, die dann sagte, okay, ich wusste gar nicht. Ich sehe es immer noch als Projekttitel, als Arbeitstitel. Als ich das Buch geschrieben habe, und das habe ich einige Jahre dafür gearbeitet, war klar, dass ich an einer Stelle, das ist ein heterogenes Buch, wo ich lauter verschiedene Genres und Stile auch ausprobiere, und es war klar, dass ich dieses Experiment auch probieren möchte, selbst etwas zu schreiben, was in dieses Genre fallen könnte. Und ich habe zum Ausgangspunkt ein Gemälde von Caspar David Friedrich genommen, der wie ich in Greifswald geboren ist. Und wer in Greifswald aufgewachsen ist, kennt diese Klosterruine Eldena und überhaupt die Ruinen und die Schiffe im Hafen, eben nicht nur aus den Gemäldegalerien, sondern vom Wartezimmer des Zahnarztes, der Post oder der Sparkasse. Also ich bin gewissermaßen in den Caspar-David-Friedrichschen Ruinen aufgewachsen. Dazu passt aber, dass Greifswald selbst auch in den 80er Jahren eine komplett ruinöse Stadt war, weil sie 1945 kampflos übergeben wurde und dann aber durch 40 Jahre unterlassene Hilfeleistung in der DDR tatsächlich selbst einen ruinösen Anblick geboten hat. Also so, dass für mich Caspar David Friedrich, Greifswald und Ruin eine Gefühls- und Ansichtsschublade in meiner Biografie bildet. Und ich fand es deswegen interessant, Caspar David Friedrich als großen Romantiker zu nehmen, weil es in der Auseinandersetzung mit dem Begriff Nature Writing die Romantik ein ganz großes Thema ist. Kurt Riechelmann geht sogar zu weit zu sagen, dass die Romantiker schuld sind daran, dass es kein deutsches Nature Writing in dem Sinne gegeben hat, weil die Romantik sozusagen die Natur für alle Zeiten kontaminiert hat. Also weil halt, wie er behauptet, niemand von ihnen wirklich jemals im Wald war. Das ist eine schöne These. Er sagt dann auch immer die Scheißromantiker an der Stelle. Ich möchte da nur hinzufügen, dass natürlich die Romantik in dem Sinne nicht ganz unschuldig sein kann, weil ein großes Problem der Natur, des Naturschreibens sich in der Romantik schon offenbart, und zwar nicht nur in der Schriftstellerei, sondern auch in der Kunstgeschichte gewissermaßen, nämlich die der Spiegelung, dass wir eigentlich die Natur immer als einen Spiegel unserer eigenen Befindlichkeiten nehmen. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, durch dieses Problem über Natur zu schreiben natürlich hindurchzieht. Und in der Romantik und in den Bildern von Caspar David Friedrich, wo sich alle immer die Kunsthistoriker sich die ganze Zeit streiten, ob es jetzt Wirklichkeit ist oder ob es um Gott geht oder um die eigene Seelenlandschaft, bietet sich das an. Ich habe Folgendes gemacht, ich bin den Flusslauf des kleinen Flüsschens Rick, der das doch etwas bescheidene Hafenbecken des Greifswalder Museumshafens speist, von der Quelle abgelaufen, also habe etwas gemacht, was im Nature Writing immer wieder passiert, nämlich dass man eine Art Versuchsanordnung schafft, also zieht wie Thoreau mit der Hütte raus oder läuft halt hier von der Quelle bis zur Mündung. Das Schwierige ist nicht, den Ursprung zu finden, sondern ihn zu erkennen. Ich stehe an einer Weide, in der Hand eine Landkarte, die mir nicht hilft. Vor mir liegt ein Graben, das Wasser nicht tief, sein Lauf höchstens einen halben Meter breit, die Oberfläche bedeckt von einem löchrigen Teppich gelb-grüner Wasserlinsen. Am Ufer stehen Säcken, gelb und bleich wie Stroh. Nur dort, wo das Wasser offenbar aus dem Erdinnern an die Oberfläche tritt, siedelt strotzend grünes Moos. Was habe ich erwartet? Eine sprudelnde Quelle? Eine Hinweistafel? Ich schaue noch einmal auf die Karte, suche die blaue, lose Linie, die in der Eierschalenfarbe des offenen Geländes unterhalb der grün markierten Fläche eines Waldgebiets ihren Anfang nimmt. Gut möglich, dass der wahre Ursprung dort oben zu suchen ist, in dem Forst, der sich hinter einer Handvoll Häuser ausdehnt, die diesen Flecken zu einer Ortschaft machen, deren Namen ich dem Taxifahrer nennen konnte. Sicherlich fragte er sich, was ich hier will, noch dazu an einem Kar-Samstag. Doch Neugier allein hat in dieser Gegend noch niemanden zum Reden verführt. Die Menschen hier sind ernst und gleichgültig, wie in einen namenlosen Kummer vergraben und kommen wie diese Landschaft gut ohne Worte aus. Wahrscheinlich ist dieses ausgesprochen unscheinbare Rinnsal tatsächlich das, wonach ich suche. Die Quelle des Ricks, jenes alten Hilda-Flusses, der viele Kilometer meerwärts den Hafen Greifswald speist, eher breit und beinahe stattlich an eine Bucht des Bottens, die dänische Wieg mündet. Ich sehe das rissige, angegraute Holz der Zaunpfähle zu meiner Linken, die zwei Reihen rostigen Stacheldrahts, dahinter das Weideland mit zahllosen Hügeln frisch aufgeworfener Erde, das unermüdliche Werk der Maulwürfe und beginne, so wie ich es mir vorgenommen habe, dem Oberlauf des Gewässers nach Südwesten zu folgen. Tief und schwer hängt über mir die weite, breit gespannte Wolkendecke. Nur in der Ferne lichtet sich der Himmel und gibt den Blick auf einen Streifen blasszarten Rosas frei. Ein paar breitschultrige Eichen erheben sich über die Koppel, Relikte einer längst gerodeten Hutung. Ihr Geäst spiegelt sich in den Senken voller Regen und Schmelzwasser, groß wie Seen. Binsengleich ragt falbes Gras aus dem blassblauen Lachen. Eine Bachstelze hüpft durch das Wasser, senkt knicksend die Schwanzfedern und erhebt sich zu ihrem federnden Flug. Die verharschten, keine 3 Tage alten Reste von Märzschnee leuchten aus den schattigen Winkeln der Grasnarbe, aus den vertieften Spurrillen der Traktoren und aus der Deckung der in weiße Folie gewickelten Rundballen, in denen das Heu zur Silage gärt. Am Ufer rostet ein umgekippter Trog. Darüber verzweigt sich das kahle Geäst des Rotdorns, dessen Rinde von schwefelgelber Flechte überzogen ist. Da ertönt der Trompetenruf des Kranichs, triumphal und empört. Jenseits des Grabens heben 2 bleigraue Vögel ihre übergroßen Schwingen und stoßen sich in die Höhe, um eine kurze Zeit später ihre Körper zur Landung in die Kurve zu legen, im vollkommenen Gleichklang, die Beine dem Boden entgegengestreckt und mit 3 kurzatmigen Flügelschlägen zum Stehen zu kommen. Eine Weile noch hallt ihr Ruf nach, bis der Ostwind ihn schließlich verschluckt. Schneidend faucht er vom Meer, fegt die Nachtfalter grauen Eichenblätter vor sich her. Der Ackerboden ist seifig. Schwarzbraune Lehmklumpen liegen bloß und aufgeweicht auf der Krume. In den Furchen keimt Raps, die Blattränder schon wasserstoffblond verfärbt vom Gift der Pflanzenschutzmittel. Fahl sind die Farben, das Licht kraftlos, als ob gleich die Dämmerung hereinbrechen würde. In dem Windschatten einer vermohrten Senke äst ein Sprungrehe. Als ich näher komme, galoppieren sie mit leuchtenden Spiegeln hinunter zum Wald. Am Rand des Solls flattert ein Fetzen Flecktarn am Gerippe eines Hochstands. Nicht weit davon türmen sich vor blattlosen Hecken von Brombeer, Holunder und Schlehen bemooste Betondeckenplatten. Rostig ragen die Ösen aus den Löchern der Bewehrung, billigster Stahl, nun bloßgelegt, der Witterung überlassen. Auf den porösen Blöcken gedeiht algenschwarzes Moos. Dahinter ruht im Schutz kahlen Gestrüpps still ein schlierig grüner Tümpel in seinem Eiszeitloch, Leichort der Kröten, Frösche und Unken, die im Verborgenen auf das Signal zur Fortzeugung warten. Das verkümmerte Gras ist wachsgelb verdorrt, vom Winter ausgeblichen. Einzig der Hahnfuß strotzt spinatgrün aus der schwarzfeuchten Erde. Ich gehe zurück zum Graben, folge ihm, bis er in einer Betonröhre im Untergrund verschwindet. Am Horizont kreisen die blanken Propeller der Windräder, lebende Maschinen. Ich denke an die schwarzen Pferdekopfpumpen, die ich als Kind sah, an ihr unheimliches, stoisches Stoßen ins Erdinnere. Die letzte Eiszeit hat diese Gegend geformt. Die Niederung des Ricktals, ein Zungenbecken in einer Moränenlandschaft mit sanften Erhebungen und mächtigen, im sandigen Geschiebe und im Gletscherwasser rundgeschliffenen Findlingen an den Rändern der Schollen und Sölle. In den tieferen Schichten lagen Vorräte von Erdöl und Salz. Einige 100 Meter weiter südwestlich verraten grauborkige Birken den weiteren Verlauf des Gewässers. Ich laufe querfeldein, bis ich sein nun etwas breiteres Bett erreiche. Schmal schlängelt sich der Rhein zwischen Acker und Graben, kaum 2 Meter breit. An manchen Stellen ist die Wuchsdecke aufgerissen, die torfige Erde schimmert feucht. Wildschweine haben sie aufgewühlt. Eine Feldlerche steigt tirillierend im Flug empor und ihr Lied kündigt atemlos den Frühling an, der fern, ja unglaubwürdig erscheint. Zum ersten Mal ist das Wasser jetzt auch zu hören. Mit sanften Glucksen strömt es einem Waldstück entgegen und verliert sich im Strauchwerk der Hasel. Ich tauche in die vertrauliche Stille seines Inneren. Hier trägt der Boden noch die welke, aschfarbene Blätterlast des vorherigen Jahres, vor dem zudringlichen Ostwind geschützt. Das Unterholz ist erdig und grau, nur das Sternmoos grün wie Petersilie. Und die zur dottergelben Blüte bereiten Winterlinge richten sich mit gespreizten Blättern auf. Als der Wald sich zu lichten beginnt, entdecke ich, zwischen Reisig, Fichtenzapfen und den blauschwarz glänzenden Losungen des Wilds die abgeworfene Geweihstange eines Hirsches. Das dunkelbraune Knochengebilde wiegt schwer. Ich befühle die angenehm schrundige, ledrig harte Oberfläche mit ihren geperlten Erhebungen und die glatten Enden der Sprossen. Im wulstigen Ring, der einst die Knochenzapfe der Stirnbeine krönte, kleben noch Haare jenes Tiers, das diese Stange erst vor kurzem abgeworfen haben muss. Das an der Sollbruchstelle fühlbare alabasterweißig, schorfe, raue Knochengewebe ist scharf wie Korallengestein. Das Abstoßen des Geweihs muss Kraft gekostet haben. Striemen ziehen sich über die Rinde der umliegenden Fichten. Milchiges Harz hängt an den Wunden wie gefrorenes Blut. Manche Stämme hat das hungrige Rotwild blank genagt. Ein Windstoß fährt in die Kronen, der Himmel hält sich auf und für einen Moment schimmert der bleiche Zirkel der Sonne durch die Wolkenwand. Schatten wirft er keine, doch sofort liegt Aufruhr in der Luft, werden die Vögel lauter. Das mechanische Scheckern der Elster, das nimmermüde Lied der Buchfinken, das Scharren der Amseln und der schwermütige Singsang der Rotkehlchen. Als ich aus dem Wald trete, fliegt eine Rabenkrähe auf, segelt krächzend über das von Wintergerste grün gesprenkelte Feld, lässt sich immer wieder fallen, ohne ihren heiseren Ruf zu unterbrechen. Die Landschaft erscheint verändert, ruhig, geordnet. Ein schnurgerader Lehmweg begleitet den Graben zur nächsten Siedlung, von blattlosen Weidensträuchern gesäumt. Im Wasser liegen Schnapsflaschen nicht mehr vertriebener Marken. Ausladend biegen sich links des Wegs die rotgrauen Ruten der Brombeere aus welkem Gestrüpp. Vogelnester hängen in kahlen Hecken und unter einem Rotdornstrauch liegen zu Dutzenden kalkbleiche, zertrümmerte Schneckengehäuse und die Steine, auf denen Amseln und Drosseln das weiche Fleisch aus dem Panzer meißelten. Der Erdschlamm, aufgerissen von den Reifen der Traktoren, weich vom Regen und Schmelzwasser, gibt jedem meiner Schritte nach. Die Pfütze haben die Farbe der Umgebung aufgesogen. Es ist das Umbra nassen Lehms und trüben Sumpfes, ein wächserner Gleichklang mit wenigen Kontrasten. Einzig die lenzgrün gesäumten Zweige der Saalweiden zittern mit silbrig jungen Blütenkätzchen in der frostigen Luft. Ihr seidiger Pelz hat sich gerade erst aus seiner klebrigen Kapsel geschält. Kurz vor dem Ortseingangsschild gabelt sich das Gewässer. Ich folge dem unscheinbarsten seiner Wege, dem tief im unwirschen Rhein verborgenen, von Bruchweiden gesäumten Bachlauf. Die Bäume ragen gleich klobigen, kopfüber an der unterspülten Böschung vertauten Wesen aus karstigem Gestrüpp, die Kronen gekappt, die Äste verkrüppelt, von der Witterung ausgehöhlt. Modriges Holz quillt aus ihrem zerborstenen Inneren. Bald kreuzt den Weg ein Gewässer, das auf der Karte schon den Namen des gesuchten Flusses trägt. Ohne Windung zielt es nach Osten, löst sich von seiner Umgebung eine natürliche Grenze zwischen zwei Koppeln von Weidezäunen umzirkt. Auf dem mageren Uferboden strähnt sich vom Regen niedergeworfenes Sauergras. Lautlos folgt die Strömung ihrem am Reißbrett gezogenen Lauf, speist immer neue nordwärts und südwärts abzweigende Entwässerungsgräben. Erstarrt liegt das offene Land da. Alles ist fern, bereits besetzt. Anbaufläche, Futterwiesen, der sich noch in den Ställen drängenden Rinder. Nur der Wind tobt, zerschneidet den Atem, stemmt sich sturmgleich meinem Schritt entgegen. Am Himmel ballen sich muskulöse Wolken. Aus ungewisser Ferne rauscht Verkehr. Es dauert, bis sich der Blick wieder fängt. Böschungen aus Hartriegel und Schlehen die Flure einhegen und Schutz gewähren vor dem harten Nordost. Ein Schwarm graubrauner, amselgroßer Vögel zieht über die Äcker, schart sich immer wieder zur Rast und stiebt bei der kleinsten Störung wieder auf. Es sind Wacholderdrosseln, die graugefleckten Krammetsvögel alter Kochbücher, die im Mittelmeerraum den Winter überstanden. Auch Goldammern durchfliegen bald ginstergelb tupfend die zehrende Luft. Unmerklich füllt sich der Graben, steigt der Wasserstand, weitet sich der Lauf, durchfließt mit geschuppter Oberfläche das offene Verlies eines mechanischen Wasserwehrs. Als schließlich eine Straße naht und den Graben überquert, ist mir der glatte, zinngraue Asphalt fremd. Autos schießen vorbei, im Norden schimmern durch eine Palisade von Pappeln betongraue Ställe, eitergrüne Silos und eine grauweiße Pyramide aus zellophanierten Strohballen. Irgendwo dröhnt eine Landmaschine. Einzelne Schneeflocken taumeln lautlos über den Morast vergilbten Weidelands. Im Ufergras finde ich eine braun gemaserte Teichmuschel, groß wie ein Hühnerei. Ihr Inneres schimmert perlmuttfarben. Nicht weit entfernt gründeln Stockenten im Wasser, fliegen, als ich näher komme, schreckhafter als ihre Verwandten in der Stadt, mit unwirschem Gequarre und Geflatter auf und sammeln sich auf dem nahen, brachliegenden Feld. Apfelsinenfarben leuchten ihre Latschen und pfaublau schillern die Köpfe der Erpel vor dem grauen Passepartout des Ackers. Nach der Monochromie der letzten Stunden erscheinen die Vögel beinahe exotisch bunt. Dann erreiche ich den Ort, den ich mir zum Ziel der ersten Etappe gewählt habe. Wüst Eldena heißt das kleine Dorf, das aus kaum mehr als einem restaurierten Gutshaus und an einer Reihe backsteinbrauner Landarbeiterkarten besteht. Bis auf ein marodes Feuerwehrhaus und ein paar in sich zusammengefallene Ställe scheinen alle Häuser bewohnt. Gardinen verhängen die Fenster, Autos stehen in den Einfahrten, Hühner beschreiten eilig die Umzäunung ihres Verschlags. Nachlässigkeit umweht den Ort. Und doch ist sein Name eine leere Behauptung. Er verweist auf das an der Mündung des Rix gelegene Zisterzienserkloster, den uralten, seit dem Dreißigjährigen Krieg zur Ruine verfallenen Gründungskern von Greifswald. Das Mobiltelefon hat wieder Empfang. Ich wähle die Nummer und als das Taxi am Ende der Chaussee erscheint, beginnt es in unbeirrbar dichten großen Flocken zu schneien. Danke.
Ja, die erste Etappe einer Wanderung entlang des Rick bis zum Hafen von Greifswald, der diesem Text dann auch den Titel gegeben hat. Was ja auffällt, wenn man das hört oder liest, ist ja die Genauigkeit dieses Textes, die Vielzahl der Namen allein, die auftauchen für Vögel, für Pflanzen, aber auch für Landschaftsformen. Und dann aber auch die Genauigkeit in der Beschreibung für Farben, Formen, Konsistenzen, Tonlagen der Vögel. Und Sie haben erzählt, dass Sie diesen Text eben nicht nur in der Natur wahrgenommen haben, danach geschrieben haben, sondern auch über Bestimmungsbüchern geschrieben haben. Also Sie haben diesen Namen auch nicht alle im Kopf, wenn Sie da durch die Natur wandern.
Nein, das ist ein Wissen, das ich mir dafür angeeignet habe. Aber das fand ich das Erstaunliche, eigentlich eine Landschaft, die mir von klein auf vertraut ist, auf diese Weise sprachlich zu kartografieren. Und dabei haben wir dann, also ich habe das alles auch fotografiert und bin tatsächlich mit Bestimmungsbüchern da durchgewandert und habe dann vieles aber auch anhand der Fotos in der Bibliothek versprachlicht. Und interessanterweise haben mir meine Eltern sehr viel geholfen und habe ich gemerkt, dass das eine Generation ist, die ohne Probleme eigentlich dieses botanische Wissen abrufen kann und dass da vielleicht auch eine Art Tradierungsverlust vonstatten gegangen ist, den ich jetzt nicht nur meinen Eltern vorwerfe, sondern vielleicht auch der Generation. Also wenn man überlegt, was aus dem Duden immer wieder rausgeschmissen wird, dann sind es vielleicht Krammetsvögel zum Beispiel.
Ja, bestimmt. Ja. Das ist ja wie ein Archiv dieser Landschaft eigentlich, was Sie da geschrieben haben. Und das ist ja eine Richtung des Nature Writing, die aus Großbritannien vor allem kommt, soweit ich das weiß, die schon ziemlich lange besteht. 1789 hat ein britischer Landpfarrer Gilbert White ein Buch geschrieben, The Natural History of Selborne. Das ist ebenso ein Buch über die Pflanzen und Tiere in dieser Gemeinde, wo er das eben auch so eine Art Inventar des Lebens in seiner nächsten Umgebung verfasst hat. Ist das eine Tradition? Sie haben ja gesagt vorhin, Sie wollten quasi probieren, mal so einen Text zu schreiben. Wollten Sie auch probieren, sich in diese Tradition einzuschreiben?
Ja, mir ist natürlich nicht zuletzt, weil das Buch sich selbst Verzeichnis nennt und eben auch Dinge inventarisiert, die es nicht mehr gibt. Mir ist sozusagen die Idee des Archivs und der Auflistung hochgradig sympathisch. Und mir gefällt eigentlich die Traditionslinie zu sagen, dass Erzählen auch was, also das Erzählen von Zählen kommt, von Aufzählen, von Auflisten. Mhm. Überhaupt die Liste ist, kann man sagen, die Liste ist der Beginn der Schrift, überhaupt die Archivierung dessen, was wir besitzen. Und dieser Text von die Naturgeschichte von Selborne, dieser Text von Gilbert White, der tut ja eben genau das, und zwar in seinem kleinen, in seiner kleinen Umgebung. Und ich habe das versucht tatsächlich für Greifswald zu tun. Es ist natürlich auch die Möglichkeit, mithilfe einer Versprachlichung etwas überhaupt erst wahrzunehmen. Und das Thema der Genauigkeit und der Präzision, glaube ich, wird uns auch, ist ganz elementar und wird uns, glaube ich, auch noch begleiten, weil die Frage ist, wie schafft man so eine Genauigkeit? Nun haben wir im Deutschen die tatsächlich oftmals sehr poetische Begriffe für Naturphänomene und also so etwas wie ein Hirtentäschel oder so, das ist einfach ein sprachlich auch wahnsinnig attraktives Wort. Was ich auch benutzt habe hier, war ein Farbatlas. Also ich habe mich mit Bestimmung von Farbtönen beschäftigt. Und ich meine, wer aber jetzt wirklich noch zur Winterszeit durch die vorpommersche Landschaft tappt, wird recht schnell also an die Grenze der Tonalität von Ockerfarben kommen. Das ist nun wahrlich nicht sehr erhebend, aber trotzdem schafft man es dann in diesen Abstufungen dieser Grau- und Umbratöne doch sowas wie Vielfalt zu finden. Und es war in dem Sinne dann auch in der tatsächlichen Unternehmung eine Wahrnehmungsschärfung sondergleichen, dass tatsächlich diese V-blau schillernden Hälse und Köpfe der Erpel auf einmal etwas unfassbar Papageienhaftes bekommen haben. Wir haben nachher im Lektorat noch die Hälfte der Farbbeschreibung rausgeschmissen. Meine Lektoren konnten sie nicht mehr lesen. Ich war wirklich besessen davon. Aber man merkt, es sind immer noch ziemlich viele drin geblieben, weil sie können sich, also schauen sie sich nur das Pflaster hier an. Also das ist auch wäre eine schöne Aufgabe, sich mit der Farbbestimmung dieser Pflastersteine zu beschäftigen.
Ich würde gerne noch einen anderen britischen Autor ranziehen, Robert Macfarlane, der jetzt in der Gegenwart der populärste, bekannteste britische Nature Writer ist, obwohl er diesen Begriff, glaube ich, selber gar nicht leiden kann, wie ich gehört habe. Und der hat über diese Art zu schreiben, über dieses Inventarisieren, hat er etwas gesagt. Er hat geschrieben, die eine Landschaft benutzen wollen, investieren viel, um die dort existierende Sprache zu vernichten. Sie wollen einen Ort, der frei ist von Sprache, Geschichte, Ökologie. Und diese Arbeit, die Sie hier gemacht haben mit dem Text, das ist ja auch eine Arbeit der Spracherhaltung, einfach der Begriffserhaltung, auch uns Namen für Farben zum Beispiel wieder in Erinnerung zu rufen. Insofern hat das auch eine ethische Dimension, so ein inventarisierendes Schreiben für Sie oder eine politische?
Aber natürlich, also das ist, also ein Schreiben über Natur ist absolut politisch. Und Macfarlane hat auch ein Buch herausgegeben, in dem er tatsächlich nichts anderes gemacht hat, als Begriffe für Naturphänomene aus dem englischen Sprachraum, aber eben auch aus den gälischen Sprachen und den anderen dort Beheimateten zu sammeln. Und hat dabei gemerkt, dass das eine Möglichkeit ist, Landschaft auch zu erhalten. Das ist nämlich was ganz Verrücktes. Es gibt bei ihm auch die Geschichte eines, ich glaube, es ist eines Moors, das halt verkauft werden sollte. Und die Investoren haben die ganze Zeit natürlich gesagt, das ist ein Nichtort, dort ist nichts. Deswegen geht er quasi auch nicht verloren, wenn man ihn zerstört. Und es hat sich dann eine Gruppe von Ortsansässigen zusammengetan, die diesen Ort versprachlicht haben, die Mythen dieses Moores gesammelt haben und deutlich gemacht haben, dass er auch kartiert ist, dass es Benennungen gibt und nicht die Tatsache, dass er sozusagen nicht unmittelbar zugänglich ist für Menschen, heißt nicht, dass er nicht da ist und dass er nicht beschrieben werden kann. Und das ist etwas Hochinteressantes und eine politische Dimension, die, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Mich hat jetzt bei diesem Text sogar gefreut, dass ich habe irgendwann gelesen, dass in der Ostsee-Zeitung wurde über die Renaturierung dieser Greifswalder Bewässerungssystems in der Rick-Niederungslandschaft gesprochen. Und auf einmal hatten sie einen Referenztext für diese Bemühungen. Also wurde dieses Kapitel zu Rate gezogen. Und dann dachte ich, okay, das ist das, worum es geht. Immerhin ist es ein Inventar eines Tags im April 2018. Und womöglich dient es in 50 Jahren auch als Bestandsaufnahme und zu sehen, okay, den Sprosser gab es noch, den Kuckuck gab es noch, sogar Goldammern und ein Gimpel.
Das ist ja wirklich schon passiert mit Nature-Writing-Texten, die absolut Jahrhunderte alt sind und in denen man heute sieht, was es damals an Natur gab und wie sich die Natur verändert hat, gerade weil sie so präzise inventarisiert haben, was dort vorkommt.
Ja, und insofern ist, wenn man jetzt diese zwei Strömungen aufmacht, die Inventarisierung, um das sozusagen zu benennen, was da ist, das ist die eine, eher etwas gärtnerische oder die archivarische eher. Und dann gibt es, würde ich sagen, eher diese Thoreau-Linie, wo es sozusagen immer auch um das bessere Leben geht, also wo es so Erlösungsfantasien oder auch eine andere Form von politischen Aktivismus gibt. Dann ist mir sozusagen die rein archivarische die nähere.
Sie haben ja vorher schon von der Romantik gesprochen, von dieser Frage, wie ist sein Ich anwesend in so einem Text, wie spiegelt sich das vielleicht oder nutzt es die Natur, um ein Bild von sich selbst zu entwerfen, eben in einem Spiegel. Vielleicht darf ich Sie beide mal fragen, als professionelle Zuhörerinnen, Zuhörer, was für ein Ich haben Sie da jetzt wahrgenommen? Haben Sie überhaupt eins wahrgenommen? Es ist ja doch eher diskret in dem Text.
Also ein Ich, das sich was vorgenommen hat. Ne? Ein Ich, das jetzt zu dem, also ich weiß nicht zum Beispiel, welches Ich das Ich, wenn es ist, wenn es mit der Natur selbst zu kämpfen hat, sondern dieses Ich hat sich vorgenommen, durch die Landschaft zu gehen, sie zu kartografieren. Halt, ne? Und in der Tat finde ich, dass das wirklich der springende Punkt ist, was du gesagt hast. Nature Writing ist das eine, ist die Natur, und das andere eben das Schreiben, halt die Sprache. Die einen stecken ganz drin, also meine Mutter sagte immer zu Blumen, zu Leberblümchen, sie benannte die immer falsch, also das sind eigentlich Fleischblümchen, aber die bleiben für mich immer Leberblümchen, weil die waren mit unserem Leben sehr verwoben, diese Blumen halt, und sie lebte mit denen halt, aber hat denen jetzt auch nicht die ganze Erzählung hinzugefügt halt. Sie hat die innere, aber sie kann sie ja auch nicht weitergeben halt. Dann gibt es Menschen, die gehen mit der Natur um und haben dazu gar keine Erzählung. Sie machen es einfach halt, also auch gerade mit Tieren oder so. Und dann gibt es diesen so einen Text, ist ja nicht nur eine Erzählung, auch eine Aufnahme, aber schon auch eine Erzählung. Du wählst ja aus, du gehst durch, du legst einen Faden durch und du verwendest vor allen Dingen Begriffe, also um das näher zu bringen halt, ne? Wie bringt man das zusammen mit den einen Menschen, die darin leben und dadurch was einen sehr inneren Zugang dazu haben und den anderen, die es ansehen und beschreiben können? Das ist für mich immer diese Frage. Also es gab ein Kraut, was ich immer ausstechen musste für die Hasen, also die Kaninchen. Es hieß Hermannskraut. Und sowohl der Name Hermannskraut als auch dieses Bild von diesem Kraut im Gras, das zu finden, das war wie Gold für mich, weil ich das dann gefunden hatte, es gab es nicht so ganz oft da, dieses Gefühl zu sagen, also hier verbindet sich es für mich halt, und diesen Moment herzustellen, dass ich weiß, wie es heißt, aber damit auch wirklich so lebe, dass ich wirklich dem verbunden bin, diesem Hermannskraut, das wäre natürlich immer das Ideal, aber Das kann ich jetzt in mir selbst erreichen, aber darüber gibt es auch keinen Text wieder, halt, ne, über das Hermannskraut. Da braucht man wieder Judith.
Die macht es schreit ehrlich gesagt danach. Die Hasen mit dem Hermannskraut, das ist wie Gold. Also okay, da ist der Mythos wirklich nicht zu verachten. Der ist so anwesend. Das schreit wirklich. Was könnte das sein? Muss man überlegen.
Björn Kern, bei Ihnen wäre ich auch neugierig, was Sie sagen, weil ich... Judith Schalanzi hat ja gerade die beiden großen Linien des Nature Writing ganz knapp skizziert. Sie würde ich sagen, gehören eher in die andere Ecke und gehen ganz anders mit dem Ich um in Ihrem Text. Wie haben Sie jetzt das Ich in diesem Text?
Ja, es ist mir eigentlich zweimal aufgefallen. Einmal als das Wort fiel, das erste Mal Ich.
Können Sie noch ans Mikro gehen?
Als das erste Mal das Wort Ich tatsächlich fiel, ist es mir aufgefallen, weil ich hätte jetzt vielleicht, ich habe das Buch noch nicht gelesen, auch erwartet, dass Judith Schalanzi vielleicht so einen Text ganz ohne Ich meistert und war dann überrascht, dass dann doch ein ganz marginalisiertes es vielleicht doch braucht, an dem vielleicht wirklich nur noch ein Ohr und ein Auge hängt und ein bisschen eine Haut für die Haptik oder ich weiß es nicht. Und danach fiel es mir auf, eigentlich als die Sphäre des Natürlichen erst wieder verlassen wurde, also als es auf diesen Teerweg ging oder die Straße, als die Autos vorbeischossen, die Sphäre des Menschengemachten kam, da war das Ich auf einmal sehr präsent, fand ich. Dazwischen war es weitgehend verloren, was mir sehr gut gefallen hat, ja.
Wir werden nachher noch hören, wie Sie mit Ihrem Ich umgehen in Ihrem Text. Machen jetzt aber, wir haben zweimal Prosa, einmal Lyrik, deswegen würde ich jetzt gerne die Lyrik in die Mitte setzen mit Daniela Danz, die, ich habe es vorhin glaube ich schon gesagt, ausgezeichnet wurde für Gedichte aus ihrem Band Wildnis mit dem Deutschen Preis für Nature Writing. Wenn Sie sehr gute Augen haben hier, dann sehen Sie, dass Wildnis hier mit SZ geschrieben wird bei diesem Buch, unorthografischerweise. Wie kommt das? Was hat es damit auf sich?
Also sehr gute Augen braucht man für das Buch überhaupt, weil ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ganz schön kleingedruckt ist da drin. Also Wildnis habe ich in der Schreibung, in der ich es bei Hölderlin gefunden habe, übernommen, weil es daran anknüpft, an diese Nahtstelle um 1800, insbesondere an, also Hölderlin ist einfach ein wichtiger Autor für mich, daran, was es für ihn in den späten Gedichten bedeutet hat, daran, dass das bereits ne, mit den Romantikern quasi diese Sehnsucht nach dem Wilden, dem Abenteuerlichen, dem Ungestalten und Chaotischen aufkam. Auf der anderen Seite bei Hölderlin selbst, erstens durch seine persönliche Situation, aber auch, weil er sehr klar die Umbrüche der Zeit wahrnahm, in der er völlig ungesichert gelebt hat, was es eben auch oft gab, dass er da auch durchaus sich vermauert gegen die Wildnis, also mit dem festen Buchstab zum Beispiel. Ne? So viel zum Thema in Nature Writing. Er ist sich dessen bewusst, welches Faszinosum darin steckt, das Chaos heranzulassen. In früheren Texten wie dem Empedokles oder so ist das ein Thema für ihn, immer am Rande des Vulkankegels zu stehen und da reinzugucken. Aber auf der anderen Seite braucht er in den späteren Texten auch immer etwas, was dieses chaotische Prinzip ordnet und band auch. Ja. Und gut, das war für mich eine Parallele zur Gegenwart, wo wir an einem anderen Ende eigentlich der Sache stehen. Also wir haben eindeutig mehr Sehnsucht vermutlich nach Wildnis, aber auf der anderen Seite, da wo sie da ist, in Regionen wie, sei es jetzt auch bei mir in Thüringen oder in Polen oder so, die Diskussion um Wölfe zum Beispiel, kommen sofort Sachen wieder zurück, die uns auch natürlich sind, nämlich diese ganze Angst und das Gefühl, dass wir das jetzt irgendwie im Zaum halten müssen. Mhm. Ne?
Also das ist das eine Signal, was Sie schon mit dem Umschlag setzen, Wildnis mit SZ, man sieht das und denkt, na, sieht altertümlich aus. Was ist Wildnis? Vielleicht fragt man sich das, was gibt es an Wildnis in Deutschland, den letzten Buchenwald, ein entlegenes Alpental oder ein streng geschütztes Naturschutzgebiet. Was Sie aber auf den Umschlag gedruckt haben, haben drucken lassen, ist so eine Industrieruine, im Wasser versunkene Förderanlagen, würde ich schätzen, mit einer vernutzten Natur. Warum sieht man das auf Ihrem Wildnisbuch?
Ja, das ist ein Bild, habe ich mal im Zeitmagazin gefunden gehabt, von der Stadt Beresniki im Nordural, also noch 300 Kilometer nördlich von Perm. Ich bin dann da hingereist und habe mir diese Stadt anschauen wollen. Das ist eine Stadt, in der die Kali-Industrie zu Hause ist, also eine Monocity, die dafür nur gegründet wurde 1930, dass die Arbeiter dort wohnen, die im Kali-Bergbau beschäftigt sind. So, das ist etwas, was mir recht nahe ist, weil ich aus einer Kali-Bergbauregion auch stamme. Deswegen, und Bischof Verrode zum Beispiel, wenn Sie sich daran erinnern, also der Kampf der Kumpel um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, einfach was war, was mich auch sehr stark politisiert hat in den 90er Jahren, dass die eine Seite, also dass ich es gar nicht verurteilen kann, was der Mensch tut, weil ich selbst so drin hänge halt. Auf der anderen Seite natürlich betrachtet man das vor allen Dingen aus der Distanz, geradezu als Metapher, dass eine Stadt, die unterhöhlt ist, relativ komplett von Kali-Bergwerken, nun überall so in dieser Stadt sich so Löcher auftun, wo die Stadt hineinfällt halt, ne? In ihren eigenen Bergbau halt. Das ist so ein Bild davon, wie das dann voll Wasser vollgelaufen ist. Das passiert aber jetzt, hier ist es nur in den Fördergebieten, das passiert jetzt tatsächlich auch unter den Wohngebieten. Das war für mich einfach ein Anlass, über dieses Thema nachzudenken und auch sehr wohlwollend darüber nachzudenken, den Menschen dort zu begegnen, weil die den Menschen aus meiner Kindheit, die im Bergbau gearbeitet haben, einfach sehr nah waren. Und, ja.
Jetzt werden wir einige Gedichte aus dem Band hören. Dann, ja. Ich weiß nicht, ob Sie noch was vorausschicken wollen.
Nee. Also über das Thema würde ich mich gerne noch unterhalten, aber dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zu dem. Das ist jetzt leider ein bisschen ein Wechsel im Thema sozusagen, aber vielleicht hat das auch was, verschiedene Themen anzureißen. Eins vielleicht noch zu dem Nature-Writing-Begriff. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir keinen festen Begriff haben. Bin froh, dass sich das noch eine Weile hält. Ich denke, so in 5 Jahren haben wir vielleicht keinen anderen Begriff, aber kann jeder nicken, wenn er den Begriff hört. Dann kann Björn sich gar nicht mehr trauen zu sagen, dass er eigentlich gar nicht genau weiß, was das ist. Und das finde ich so wichtig, dass das nicht wird wie mit des Kaisers neue Kleider, mit diesem Nature Writing. Ne? Die Unis machen schon Seminare dazu, aber es ist doch trotzdem gut, sich zu fragen, was das eigentlich ist, weil ich glaube, dass es der Vorteil von diesem ganzen Nature Writing ist, dass es verschiedene Schreibweisen sind und keine Schule ist, keine feste, und es darum geht, das zu finden, sich zu fragen, wie können wir uns der Natur schreibend nähern? Das ist doch mehr eine Frage als eine Schule oder so. Ne? Und insofern finde ich das prima, dass wir es nicht wissen und eigentlich auch nur so einen wirklich krückenhaften Begriff haben. Gefällt mir gut. Ja. So. Okay, also ein Gedicht über eine Reise in ein anderes Gebiet, einen Urwald an der Grenze von der Slowakei zur Ukraine. Du bist ans Ende der Welt gereist. Da waren Gärten, halb renovierte Höfe. Du sahst die Verfahrenheit emporwachsen an langen Stangen und den Suff mit seinen Arabesken. Bis hierher bist du gekommen, hast dich in ein frisch gestrichenes Zimmer gesetzt mit Blick zur Straße und den Schlüssel in der Hand gehalten und dann neben das Bett gelegt. Das Ende der Welt hat dich bedeckt, Steine über dich gerollt die lange Nacht, während das Dorf vor deinem Fenster Rat hielt, was mit der Fremden geschehen soll, und die Berge sich hinter sich selbst zurückzogen. Schon übernahm schnell wachsendes Brombeergestrüpp die Gärten. Alles war grün, und du sahst im Schlaf, wie der Wald näher kam und hörtest ihn flüstern. Zerfallen wird das Haus, in dem du schläfst. Jahrelang unbewohnt, zu niedrig die Zimmer und zugig, seit der Lehm die dicken Stämme nicht mehr dichtet, nicht mehr einer des anderen Last ist. Die Ecken des Hauses waren Arbeit, Tod, Wetter und Gott. Zerfallen wird das Haus, das Gemeinschaft hieß. Es hatte 8 Ecken, 4 hießen Zukunft, 1 Männer, 1 Frauen mit patenten Händen und wackeren Hintern. 1 hieß Feierabend und 1 die Grenze. Bis hierher sind wir gekommen. Rot wurde das Haus gestrichen und trägt die Sterne der EU. Bis hierher sind sie gekommen. Und die Ziegel glänzen. Und wenn es auch wollte, es könnte nicht verrotten. Leuchten wird noch sein Schutt im Wald der Zukunft. Und zerfallen wird das Haus, das hieß Familie. Gebaut aus dem nicht abreißenden Lärm der Motorsensen im Sommer und dem Gerede des Fernsehers im Winter. Gebaut von der kleinen Armee Mann, Frau, Kinder. Und seine Ecken hießen Eigentum. Ende der Eskapaden, komplettes Geschirr, unter dem Dach ein Winkel Kindheitskummer. Und Dreck, nicht totzukriegender Dreck und Trost der Fotografie, weil die Dinge uns erst berühren, wenn sie flach sind wie überfahrene Frösche, wovon es hier viele gab, doch das ist vorbei. Denn zerfallen werden die Garagen, zerfallen wird auch das Haus des Wartens. Ein kleines Haus mit Ecken aus Küssen und Pisse, mit Wänden aus schnell vergänglichen Wahrheiten. Haus der Herzen, Versprechen, der Nachrede, des Klirrens, des immer wieder sich schließenden Kreises, wo mittags am Steuer ein Mann döst und eine Frau wartet und die Tür geschlossen bleibt, bis der Zeiger seine Position erreicht hat und sie ihm ihr Ziel nennt und er ihr den Preis. Zerfallen wird das Haus mit den 22 Ecken des Glücksspiels und schnellen Gewinns, mit den verspiegelten Scheiben und verschobenen Erwartungen, gebaut aus glänzenden Einzelheiten. Zerfallen wird es in die Kleinteiligkeit von Rätselratern und Lottospielern. Zum Fenster herein kommen Libellen, das Erschrecken versteckt sich im Geflacker der Automaten. Zerfallen wird die Kirche, nachdem der Marienkäfer über die Schwelle ins Freie gekrabbelt ist, während die Lautsprecher weiter zelebrieren und der Priester mit den Schließen der Heiligen Schrift kämpft, die nie funktioniert haben. Etwas ist lose und schlägt gegen die Fenster. Zerfallen wird das Haus am Rand, das gar nicht dazugehörte. Setz dich, Fliege, setzt euch, zitternde Gedanken. Zerfallen wird das Regal, auf dem der Zucker für den Sommer stand, und er wird sich über dem Boden verteilen, bis die Ameisen kommen, ihn wegzutragen. Klein werden die Äpfel werden und sauer, und zerfallen wird der dreisprachige Lehrpfad und die Kenntnis der Geschichte und die Gewissheit. Totgeschlagene Insekten kommen zurück, ihre Abdrücke an den Wänden zu betrachten. Die Füchse holen sich das Rot wieder, mit dem die Bewohner nichts anzufangen wussten. Schon ist es kühler im Schatten des nahenden Waldes. Doch die Solarlaternen leuchten noch die beladenen Tische aus. Ein umgestürzter Eimer, ein zugezogener Himmel, ein geflohenes Huhn und ein Klingeln in der Handtasche. Es fehlen schon Wege, Schaukeln, die Kinder fehlen und das Loch in der Wand, das dir aufgefallen war vorm Einschlafen. Zerfallen wird das Dorf und seine Kreisstadt. Zerfallen wird Bratislava, Münster, da lässt sich nichts machen, und Weimar, hier leider auch der Laden mit den Versteinerungen. Zerfallen wird Shirley Temples Körper und dein Leib, und der dessen, der dies liest, gelesen haben wird, oder einen in der Familie hat, der es las, damals, als der Wald kam und sich das Dorf, in das du reistest, um die Wildnis zu sehen, zurückholte. Ja. Nein, ich habe die ganze Zeit Judiths Text im Hintergrund gehabt und habe gedacht, das ist echt das Gegenstück, weil es aus Menschensicht einfach die Frage Mensch, Kultur, jetzt kommt zum Beispiel das Wort Dreck drin vor. Und als ich das Wort Dreck las, dachte ich, genau, und bei Judith ist Dreck nicht Dreck, weil Dreck ist ja einfach nur Materie am falschen Ort, wie Franz Fühlmann sagt, ne? Sondern bei dir ist Dreck nicht das, was wir als Dreck nennen, sondern es ist zum Beispiel Erde oder etwas, was es zu beschreiben gilt halt, ne? Also zwei völlig verschiedene Herangehensweisen an den Dreck oder die Erde. Okay, gut. Komm, Wildnis, in unsere Häuser, zerbrich die Fenster, komm mit deinen Wurzeln und Würmern, überwuchere unsere Wünsche, Mülltrennungssysteme, Prothesen und Zahlungsverpflichtungen. Wirf dein raschelndes Laub auf uns und deine Sporen wirf, dass wir grün werden. Grün und andächtig, grün und greifbar, grün und ersetzlich. Komm, Wetter, mit deinen Stürmen und feg die Ziegeln weg. Komm mit Schnee und Hagel, zerschlag den einvernehmlichen Schlaf, den wir in unseren Betten führen, die müden Erklärungen. Komm, Eis, vergletscher die Schattenbanken und unseren Trieb zur Liquidität. Komm, Wüste, mit deinem Sand durch die Ritzen der Türen, füll unsere Ödnis an bis zur Starre. Komm über die Bergungsteams den Wachstumszwang, riesele in die Tastaturen, die Raketen und Raketenabwehrsysteme, in die Denkfabriken, die Trollherzen. Nur lass die Igel übrig mit ihrem Schnaufen, um uns zu beruhigen. Komm, steigender Meeresspiegel, über unsere Uferzonen, die bebauten, die unbebauten, die heimatseligen, profitablen Flachlandzonen. Spüle Quallen auf unsere Suppen, Teller und Posthornschnecken ins Haar, wenn wir aufeinander zuschwimmen, panisch vor Sehnsucht nacheinander, weil so wenig bleibt, weil alles hin ist und gründlich aufgeweicht von Reue, Schuldzuweisungen, Neuroleptika. Kommt, Erdstöße, erschüttert unsere Wohnungen, die wir gegründet haben auf allem, was wir schon immer so machen. Komm, Beben, und verschütte die Schächte, das Ende der Arbeit und unsere rettenden Lektüren. Begrab Zorn und Zuneigung und sämtliche Zugewinne. Verschluck die Erinnerungen. Komm, Beben, mach schnell, dass der Fels uns bedeckt, über uns Wasser, Wüste, Wetter und die alles, alles bedeckende Wildnis. Das Buch hat so verschiedene Aspekte darin, vielleicht kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Einer ist auch der politische Aspekt von Wildnis, also Wildnis in der Gesellschaft, Wildnis in der, im Sinne der Unzivilisiertheit des Sprechens, der Übergriffigkeit des Sprechens. Und das hier ist ein Gedicht, heißt Wildnis der Rede, wo es um, das ist, besteht aus lauter Zitaten. Halt. Sie werden ja manche wiedererkennen. Das erste ist allerdings aus dem Grimmschen Wörterbuch und die Definition für Wildnis. Hemmende Not, geistige Verwirrung. Die Rede verirrt sich, irrt umher. Sie redet in Strömen, geht über uns. Der Regen der Rede, der mitreißt. Flüchtlingsströme, die Dämme brechen, hereinfluten, verheerende Überschwemmungen, überrollen die Dammkronen der Rede, versinken im Chaos, schlingern, fahren in den Abgrund, entgleisen im Crash dieses Katastrophenkurses, dem Zusammenbruch des Systems, der allumfassenden Zerstörung, die den Staat sprengt, den Staat, der verfällt, und geblendet stehen die Hörenden, die Abgabenlasten tragen, die Zinslasten, die Steuerlasten, die der Belastung nicht standhalten, unter den Lasten leiden, die Leidtragenden, stehen der Täuschung ausgesetzt, geblendet im Rauch der Nebelkerzen, der Scheindebatten und wissen nicht, wie den Wahnsinn ertragen, den Irrsinn, das Endstadium dieser Hysterie, wie die Krise bekämpfen, den Feind, den Verräter, den Angriff und Anschlag auf unsere Demokratie. Wie verdammt nochmal sich wehren, schützen, die Bedrohung abwehren, den Todesstoß und das geohrfeigte Deutschland wieder sicher machen und retten vor der Katastrophe, der Katastrophenpolitik. Wie das Ruder noch einmal herumreißen, die Festung Europa sichern, schließen, dicht machen. Helft uns, ihr Redner, helft der Irrsal der Rede, Bedrängnis der Vernunft, helft uns und hört auf, so zu reden. Was Innigeres als Letztes. Winterkaskade. Schneien, bis die Welt vorbei ist. Höchstens die Schneefangnetze. Die Spaliere sind noch da. Aber wer hat sie verschwendet? Wer tut sowas? Ein Eichhörnchen rennt den Baum hoch. Einmal war ich eine Haselnuss. Aber wer braucht meine Erinnerungen? Meine Stimme ist noch da und spricht mit sich. Niemand braucht meine Stimme. Niemand braucht diese einsame Grammatik am Morgen oder die leichte Gewissheit im August. Der August ist der gewisseste Monat. Niemand braucht ihn. Und auch sonst keine der fehlenden Jahreszeiten. Ich bin das Wetter und die Landschaft. Und nie dagewesene Berge säumen mein Gehen. Berge und streiten mit mir im mannshohen Getreide. Was für ein Rascheln, ein Zwist, fast ist es Abend. Ist das ein Tag von etwas, das aufhört oder das anfängt? Du Fohlen dort mit den goldenen Ohren und ihr ineinander verkeilte Hirsche, die ihr verhungern werdet, wenn der Winter über stark oder schwach entscheidet und die Schwäche über weiß oder weiß. Im Schnee ist alles einzeln, sogar der Gedanke an früher. Keiner braucht früher. Es ist schon spät. Schön ist das Schneien am Abend und dass jetzt alle zu Hause sind. Passt doch, schön.
Es ist ja immer interessant, Texte zu hören, die man vorher gelesen hat, sich ein eigenes Bild gemacht hat. Und mir ging es jetzt so, vor allem mit den ersten beiden Texten, dass ich die meiner eigenen Wahrnehmung viel härter gelesen und aufgenommen habe, als ich sie jetzt von Ihnen gehört habe. Das ist jetzt eine interessante Verschiebung. Und mich würde interessieren, wie Sie beide das auch gehört haben, wenn ich die ersten beiden Texte, Du bist ans Ende der Welt gereist, da gibt es ja dieses Bild von dem näherkommenden Wald, der flüstert, zerfallen wird das Haus, in dem du schläfst, und dann kommt dieses Zerfallen immer wieder, zerfallen wird das Dorf, aber auch Bratislava, Münster, Weimar werden zerfallen, das Zerfallen taucht immer wieder auf als Wort. Und in dem zweiten Gedicht, Komm Wildnis, kommt dieses Komm Wildnis immer wieder, komm in unsere Häuser, zerbrich die Fenster, komm mit deinen Wurzeln und Würmern. Das hat, als ich das las, dachte ich ja, was für eine Untergangsgewissheit in diesen Texten oder ja, für ein Bewusstsein von einem bevorstehenden Ende. Ich weiß nicht, wie Sie das beide, Herr Kern, vielleicht gehört haben, diese Gedichte.
ich fand sie unglaublich aufrufend eigentlich, positiver, als Sie das vielleicht gehört haben. Also sehr politisch in diesem Aspekt, dass all diese Sprachstanzen ja, die das lyrische Ich oder die Autorin unglaublich zu nerven scheinen. Und ich bin nur über zwei so Begriffe gestolpert, weil man sie ja wirklich jeden Tag hört im Radio, also zum Beispiel über die steigenden Meeresspiegel oder über die Mülltrennungsanlagen. Und mit diesen beiden dahingesetzten Begriffen war völlig klar, also habe ich jetzt wirklich gerade schon appellativ eigentlich empfunden, so kann es nicht weitergehen, dass wir jeden Tag also uns diese kleine Klaviatur vorsagen, diesen Dreiklang aus Klimakatastrophe, neuerdings auch noch Corona, bislang Artensterben. Und dann sagen wir es am nächsten Tag wieder auf. Das hat so was Mantrahaftes bekommen und so was wie eine Liturgie inzwischen, aber von auch genau der gleichen Bedeutungslosigkeit, wie eine Liturgie sie vielleicht hat. Und daraus auszubrechen, das fand ich eher kraftspendend als dystopisch.
Also gerade diese ersten beiden Gedichte sind ja Beschwörungen und Beschwörungen sind in dem Fall sozusagen Aufforderungen zum Verführtwerden und so habe ich es auch gelesen, also es ist ja auch eine Anrede, einmal das Du und dann eben komm Wildnis und es gibt, das ist eine, das sind so Wunsch, also es ist eigentlich die Einführung der Zeit. Also tatsächlich ist ja auch eine Möglichkeit, mit der Gegenwart klarzukommen, sich aus ihr hinwegzubewegen in der Literatur und hier eben in eine vorweggenommene Zukunft und in eine Auflösung und sozusagen auch die Gegenwart als geologische Schicht zu begreifen, die dann eben irgendwann von niemandem mehr gelesen wird. Und das ist sozusagen eine harte Beobachtung, in der, und das ist ja das Tolle, das ist eine große Nüchternheit, in der auch erstaunlich viel Trost steckt. Und deswegen sind beide Lesarten, also ich habe es heute auch irgendwie wahnsinnig tröstlich empfunden.
Aha.
Aber die Härte ist natürlich genauso gut dabei.
Sie haben Gedichte gelesen. Es ist ja ganz erstaunlich, wenn man in die angelsächsische Tradition schaut, ist Nature Writing fast immer Prosa. Mit dem Deutschen Preis für Nature Writing werden fast immer Lyrikerinnen ausgezeichnet, wie Sie. Sie haben vorhin schon über die Offenheit des Begriffes gesprochen und dass Sie das freut. Können Sie sich das erklären, dass bei uns die Gedichte beim Nature Writing am meisten Aufmerksamkeit vielleicht bekommen oder zumindest am meisten ausgezeichnet werden?
Ist das so? Ja.
Also, wenn man dem Preis folgt, ist das so.
Aber mit mir war geteilt und das war Prosa, das andere. Jetzt haben wir so halb Prosa, halb Lyrik, also weiß nicht, oder? Ja, ich kann es mir nicht erklären.
Können Sie? Sie saßen ja länger in der Lyrik.
Ja, ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun, dass es eben in der Lyrik, also dass die Naturlyrik ist ein Feld, was sozusagen auch schon eine große Tradition einfach in der deutschsprachigen Literatur hat. Und es gab einfach in der Hinsicht viele, viele Einsendungen und überzeugende eigene Stimmen. Und es war jetzt sozusagen gar nicht unser Wunsch, immer die Lyrik auszuzeichnen, sondern die Lyrik hat uns quasi sie hat uns dann auch beschwört. Ich finde es ehrlich gesagt, ja, es ist sowieso schwierig, Lyrik und Prosa zu, wobei, ich weiß es nicht, ob es schwierig ist, weil gleichzeitig, es gibt so viel Prosa, die eigentlich Lyrik ist und es gibt ja auch Lyrik, die eigentlich Prosa ist, insofern, ich bin eher für die Auflösung.
Ja, das ist auch ziemlich Prosa, das stimmt.
Also genau, das ist auch eher eine Prosa-Lyrik.
Aber weil Sie gerade die Naturlyrik ansprechen, wenn wir heute Abend hier fragen, was ist eigentlich Nature Writing? Man kommt ja manchmal auch weiter, wenn man fragt, was es nicht ist oder wo die Grenze verläuft. Naturlyrik hat eine ewige Tradition schon. Ist denn Naturlyrik immer Nature Writing? Oder wann ist sie kein Nature Writing?
Ach Gottchen. Wollen wir das jetzt wirklich?
Ja. Wenn es zu kompliziert wird, nicht.
Nein, ich würde eher eine Abgrenzung in eine andere Richtung, oder es ist ganz interessant, in den Anfangszeiten dieses Preises haben wir auch viele Texte bekommen, in denen man wirklich das Gefühl hat, okay, es, ein Vogel fliegt mal durchs Bild. Und das ist die Natur, die stattfindet. Also dass sozusagen auch Texte eingereicht wurden, in der Natur in irgendeiner Form überhaupt vorkommt. Und das hat sich ganz stark geändert. Und es war ja auch ein Anliegen, das Augenmerk dafür zu öffnen. Und was ganz interessant ist, wenn wir überlegen, welchen Wandel das Thema der Natur und des Schreibens über Natur eigentlich genommen hat. Ich weiß, als wir die Reihe gründeten, war die Landlust ausgebrochen.
Und diese Zeitschrift?
Ja, aber eben nicht nur sondern das Phänomen. Also es war sozusagen, es ging über einen biedermeierlichen Zugang zu einem Rückzug in das Einwecken und den Garten hegen und pflegen. Und das ist ganz interessant, dann kam eher die Pilgerschaftsliteratur, also dass Menschen sich, und das ist natürlich das Klassische, und als ich auch diesen Text geschrieben habe, habe ich gemerkt, wie unfassbar schnell sich das einschleicht. Also man macht sich auf den Weg und man denkt natürlich immer, okay, was für ein Problem hat die Frau, dass sie sozusagen das machen muss. Also es gibt sozusagen in diesem Naturschreiben, warum kommt jemand auf die Idee, das und das zu machen, was weiß ich, die Pilgerwege zu laufen oder alle 8000er zu besteigen und so weiter. Das sind ja dann Sachen, die noch verständlicher sind in diesem Rekorddenken. Aber etwas so zu unternehmen, da gibt es ganz oft Texte, in denen es sozusagen eigentlich ein bestimmtes Trauma aufgearbeitet wird. Und da sind wir dann wieder bei dieser Spiegelung. Und jetzt habe ich das Gefühl, sind wir tatsächlich in der politischen Dimension angelangt. Und das ist doch interessant, dass wir vom Einwecken dann doch woanders hingekommen sind.
Die war ja auch ganz deutlich da, als Sie das zur Wildnis der Rede weitergeführt haben, Ihre Wildnisreflexion in Ihrem Buch. Ich sehe hier die Zeit leider davon rasen. Höchste Zeit, dass wir zu Björn Kern kommen und zu seinem wieder ganz anderen Text. Das ist auch schön, dass wir heute hier so eine Vielfalt am Start haben. Im Freien, Abenteuer vor der Tür, wobei eine Verwandtschaft zwischen Ihnen beiden auf jeden Fall besteht, weil Sie das Freie, die Natur nicht in einer exotischen Ferne suchen, sondern eben genau vor der Tür. Das ist bei Ihnen auch vor der Tür, eben im Oderbruch. Das Buch, ja, worauf basiert das eigentlich? Wie würden Sie das nennen, was Sie da immer wieder tun?
Dem Nahweh nachgeben, würde ich das nennen.
Dem Nahweh?
Dem Nahweh, ja, als Gegenstück zum Fernweh. Ich habe mir auch etwas vorgenommen tatsächlich, und zwar ein Jahr lang durchs Oderbruch zu laufen, mit ganz wenigen Vorgaben. Eigentlich nur der Vorgabe, kein Geld auszugeben, kein Auto zu benutzen, kein Fahrrad zu benutzen und Dinge zu tun, die man normalerweise vielleicht zu einer anderen Jahreszeit oder auch zu einer anderen Tageszeit tut. Also die Koordinaten leicht zu verschieben, beispielsweise winters schwimmen zu gehen oder nachts den Wald aufzusuchen. Und damit würde ich vielleicht auch zu einem dritten Punkt kommen, der mir heute Abend ein bisschen kurz bisher noch kam. Es klang schon so an, Nature Writing kann sein, dieses archivierende, gärtnerische, hieß es vor kurz, also das inventarisierende Nature Writing kann sein, wo dann das mehr ins Lebensphilosophische geht, ins Politische vielleicht, haben wir gesagt. Aber was mir völlig gefehlt hat, ist auch der Abenteuergedanke. Auch das ist für mich Nature Writing. Das war auch der einzige Grund, warum ich den Verlag es habe durchgehen lassen, Abenteuer vor der Tür vorne drauf zu schreiben. Ich fand den Untertitel etwas verniedlichend, weil das nun so gar nicht nach Naturbeschreibung klingt, sondern nach so einem Ratgeber für Mikroabenteuer oder für Outdoor-Erlebnisse. Das ist es nicht, sondern im jetzt kommenden Kapitel, was ich vorlese, versuche ich zu erklären, was ich mit kleinen Abenteuern meine. Die haben nichts mit Ausrüstungsfuhrrohr zu tun, nichts mit Globetrotter und schon gar nichts mit einer Fernreise. Blitzschlag. Was war das? Nichts, sage ich, beruhige dich. Etwas ist explodiert, ist dein Baum umgestürzt? Das war kein Baum. Dann ist dein Blitz ins Zelt eingeschlagen? Nein, es kann kein Blitz ins Zelt einschlagen, die Weiden sind höher. Dann ist dein Blitz in die Weiden eingeschlagen? Ich weiß nicht, aber wir sind in Ordnung, hab keine Angst. Schwörst du, dass wir in Ordnung sind? Ich schwöre es. dann ist es gut. Im Freien erfolgen die Übergänge unerwartet, kann jederzeit Chaos ausbrechen, Ordnung verfallen, Kontrolle in ausgeliefert sein, übergehen, Logik in Angst. Das Draußensein wartet nicht mit der Sicherheit eines Terminkalenders auf, ist nicht verwahrt in Wochentag und Uhrzeit. Im Gegenteil, Pläne und Entschlüsse kümmern das Draußensein wenig. Vorhaben und Absichten werden beständig durchkreuzt, abgewandelt und verworfen. Die Lage kann jederzeit eskalieren. Das befreit und macht Angst. Zum Beispiel, weil in der Nähe ein Blitz einschlägt. Doch am Ende werden wir auch diese Nacht überlebt haben. Wir? Am Anfang haben wir Pech. Luke und ich laufen auf der Landstraße, im September ein Glücksspiel. Manchmal geht man auf ihr, so einsam wie auf einem Feldweg. Heute aber dröhnen Kolonnen gewaltiger Erntemaschinen an uns vorbei, die beinahe die volle Breite der Straße einnehmen. Strohlader, Pflüge, Mähdrescher. Wenn es der Ernteverkehr zulässt, liest Luke die Haselnüsse vom Straßenrand auf. Eine weist ein kleines Loch auf. Er beginnt, die Nuss zu zerbröseln, findet die weiße, tote Larve des Haselnussbohrers darin. Papa, stimmt es, dass man in ein Ei kommt, wenn man tot ist? In ein Ei? Ja, man wird Staub und der Staub kommt in ein Ei. Wer sagt denn sowas? Sag schon, stimmt es? Nein, es stimmt nicht. Vielleicht meinst du eine Urne. Nein, ein Ei. Möchtest du denn in ein Ei kommen? Auf keinen Fall. Dann kommst du auch nicht in ein Ei. Versprichst du es mir? Ehrenwort. Ich will auch gar nicht tot sein. Du bist noch lange nicht tot. Wie lange nicht? Nun, siehst du die Windräder da hinten? Ja. Und weißt du, was dahinter kommt? Ein Feld. Und dahinter? Wieder Windräder? Ja, und dann? Berlin? Genau, und hinter Berlin? Ich weiß nicht. England? Nein. Hannover. Irgendwann Osnabrück und dann Holland und dahinter? Das Meer? Genau. Und jetzt stell dir vor, du wärst eine Ameise. Junge oder Mädchen? Egal. Solange die Ameise braucht, um von hier ans Meer zu laufen, bist du nicht tot. Mindestens. Und sie muss jeden Ackerkrümel einzeln rauf und runter. Aber an Bäumen geht sie vorbei. Nein, klettert sie auch rauf und runter. Aber das dauert doch nur ungefähr 100 Jahre. Reicht dir das nicht? Ist es viel? Sehr viel, mehr als die meisten nicht tot sind. Was? Na, viel eben. Aber nun lauf weiter, da kommt schon das nächste Monster. Erneutes Donnern hinter uns, ein Strohlader, auf dem sich die Ballen türmen. Ährenstaub weht uns ins Gesicht vor einem tiefen, fiebrigen Himmel. Wir wollen zelten, irgendwo am Waldrand, das ist unser Ziel. Doch Luke sorgt sich nicht, ob wir das Zelt rechtzeitig aufgebaut bekommen, ob uns der nächste Strohlader überrollt, sondern wälzt eines seiner großen, kleinen Probleme. Seine Stirn verrät es. Er besitzt die Gabe, sich über Dinge Gedanken zu machen, die für diesen Moment scheinbar nicht relevant sind, und dennoch ganz bei sich zu sein. Bei mir ist es anders. Wenn ich draußen bin und zu denken anfange, verliere ich mich, schneide ich mich ab von der Wahrnehmung meiner Sinne, bin nicht mehr da, wo mein Körper ist. Das Draußensein wird sinnlos, wenn ich nicht ganz bei meinen Sinnen bin. Luke dagegen kann beides, bei sich sein und von Sinnen, greifen und begreifen, spüren und nachspüren. Er schafft es zu reflektieren, ohne seiner Reflexion allzu große Bedeutung beizumessen. Seine Gedanken lenken ihn nicht ab, führen ihn nicht von ihm weg. Das macht ihn zum Weltmeister im Draußensein. Er muss sich nicht so aufwendig nach draußen bringen, wie ich es tue. Draußen ist er ganz von allein. Besser noch, es scheint, als kenne er den Unterschied zwischen drinnen und draußen noch nicht. Luke geht spielerischer vor, misst den großen Fragen dieselbe Bedeutung zu wie den kleinen, will wissen, wie lange er nicht tot ist, aber auch, wann es wieder etwas zu essen gibt. Alles ist gleich wichtig. Wenn er den ihm verbleibenden Lebensradius absteckt, kehrt sich sein Blick nicht nach innen, wird ihm nicht bang. Er will es einfach nur wissen. Die Zahl, die ich nenne, 100 Jahre oder auch 50, 80 oder 110, spielt keine Rolle und wird von der nächsten zu erfragenden Größe abgelöst. Wie viele Schritte dauert es, bis ich Papa bin, fragt er in die Böe hinein, die uns nassen Ackersand ins Gesicht wirft. Papa? Du? Viele 100.000 Schritte, sage ich, mindestens. Aber wie viele genau? Ich weiß nicht, Millionen von Schritten, so viele, dass man sie gar nicht zählen kann. So viele, wie die Ameise macht, bis sie tot ist? Fast. Dann bin ich tot, wenn ich Papa bin? Nein, so viele Schritte sind es auch wieder nicht. Aber wie viele ganz genau? 80? Vielleicht wirst du auch gar kein Vater.
Warum nicht? Warum werde ich kein Vater? Weil nicht jeder Vater wird. Dann habe ich auch keinen Sohn? Nein. Und mein Enkel ist tot, bevor er geboren ist? So ungefähr. Dann will ich lieber Papa werden. Ich glaube, mein Enkel wäre traurig, wenn er nicht geboren wird. Nach einem weiteren Mähdrescher, der uns zur Seite hupt, haben wir es endlich geschafft. Verlassen die Landstraße, folgen einen Kilometer der alten Oder. An der Kreuzung zweier Feldwege bleibt Luke stehen. Mit seiner kleinen Hand schirmt er die Augen gegen das Sonnenlicht ab, das schon nicht mehr so hell ist wie im August, schon nicht mehr so warm. Manchmal denke ich, so schwer ist es auch wieder nicht mit dem Glück. Es wächst proportional zur Entfernung des nächsten Automobils. Die nächste Straße ist nicht zu sehen, nicht zu hören, ihre Abgase sind nicht zu riechen und so ist das Augenblicksglück groß. Ich schiebe das Zelt in meinem Rucksack zurecht, die Isomatten, die Schlafsäcke, die mir in den Rücken stechen. Luke betrachtet die Gabelung der Wegscheide. Rechts oder links? Fragt er. Weder noch, ab jetzt gehen wir querfeldein. Geht das ohne Pferd? Wir kürzen ab, wir müssen bald mal das Zelt aufbauen. Wegen den Wölfen? Nein, aber schau dich mal um. Etwas stimmt nicht mehr mit dem Licht, es wird immer fiebriger, bräunlich und die Luft schmeckt zu feucht. Es wird ein Unwetter geben, wir müssen uns beeilen, um rechtzeitig das Zelt aufzuschlagen. Ich ziehe eine Weißdornranke aus Lukes Hosenbein, trage ihn über eine Parzelle Lupinen, Wind kommt auf, dann erreichen wir das abgeerntete Feld. Die Stoppeln reichen Luke bis zur Hüfte, er geht durch einen Irrgarten, die Sonne neigt sich breit über den Horizont, blendend, feurig, aber konturlos wie brennender Nebel. Ein Graureiher hebt sich schwarz davor ab, im Nacken das ziellose Surren kleiner Insekten. Mitten im Stoppelacker liegt ein öliger Lappen, von einem Erntearbeiter zurückgelassen, Wespen kreisen darum. Um die Wespen wiederum kreist eine einzelne Hornisse wie ein kleiner, aufmerksamer Jagdhund. Hast du das gesehen? Ja, habe ich. Hast du das gesehen? Ja. Hast du gesehen, was sie gemacht hat? Hab ich, Luke. Sie hat eine Biene geschnappt. Eine Wespe. Sie hat sich einfach im Flug eine Biene geschnappt. Stirbt sie jetzt? Die Hornisse nicht. Die Wespe schon. Wusstest du das? Wusstest du, dass Hornissen Wespen fangen? Wusste ich nicht. Und wieder frage ich mich, warum? Warum ich das alles nicht weiß? Warum ich es erst erlernen muss, warum ich den Satz des Pythagoras kenne, aber nicht weiß, dass eine Kirschblüte nachts offen steht, die Blüte des Löwenzahns sich am Abend dagegen schließt. Warum ich den Aufbau des griechischen Dramas gelehrt bekomme, nicht aber, dass es Wasserspinnen gibt, die kleine Luftblasen von der Wasseroberfläche zu ihrer Tauchglocke in die Tiefe transportieren. Einsiedlerkrebse, die sich am Strand zum Muscheltausch treffen, der Größe nach aufgestellt, wandern sie ins nächstgrößere Haus. Warum mir keiner beigebracht hat, dass Fichtennadeln pieksen, Tannennadeln dagegen nicht, dass Mäuse die Zapfen glatt abnagen, in Fransen abgenagte hingegen von Rehen verspeist worden sind. Warum ich nicht wusste, dass eine Hornisse ein Beutetier ist. Eine einzige Lehrerin hielt zu Schulzeiten den Kampf gegen die naturwissenschaftliche Verrohung aufrecht. Sie leitete die Arbeitsgemeinschaft Umwelt und lehrte Dinge, die ich damals für esoterischen Unsinn hielt. Menschengemachten Problemen mit menschengemachten Lösungen zu begegnen, das funktioniere nicht so recht, sagte sie immer. Ansatzweise begriffen, was sie meinte, habe ich erst, als ich begann, ins Freie zu gehen. Dem Verbrennungsmotor folgt der Katalysator, dem Katalysator der Feinstaubfilter, dem Feinstaubfilter die Müllverbrennungsanlage, der Müllverbrennungsanlage dann wieder der Feinstaubfilter. Wir nutzen immer schädlichere Materialien, versuchen diese aber immer sparsamer einzusetzen. Die Natur wählt einen anderen Weg. Was sie verwendet, ist unschädlich. Dafür kann sie es sich leisten, so richtig schön ineffizient und verschwenderisch zu sein. So viele Blüten, so wenige Früchte. So viele Früchte, so wenige neue Samen, so viele Samen, so wenige neue Triebe, so viele neue Triebe, so wenige neue Bäume, die von vorne beginnen und wieder Blüten tragen. Wenn ich etwas gelernt habe in dem halben Jahr, dass ich nun ins Freie gehe, dann dies. Es ist nichts gegen Verschwendung einzuwenden. Im Grunde kann ich mit der Natur leben und in meiner Freiheit lustvoll und verschwenderisch sein, oder ich lebe gegen die Natur und lasse mich in meiner Freiheit durch Gesetze und Grenzwerte, vor allem aber durch mein schlechtes Gewissen beschränken. Aber mit der Natur leben? Was soll das sein? Wie soll das gehen? Drinnen? Gar nicht. Draußen aber bekomme ich manchmal eine Art Zugehörigkeitsgefühl, eine nervöse Augenblickshoffnung, dass ich mich immer wieder einfügen kann, dass ich noch immer teilhabe, mich in den Kreislauf wieder einfügen kann. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön.
Ich bin immer noch am Staunen, dass Sie, klar, es steht drauf, Abenteuer vor der Tür, aber dass Sie den Abenteuerbegriff ja zu stark gemacht haben, weil, also Abenteuer für mich heißt das Wort ja sowas wie Ablenkung, Eskapismus, man geht mal draus, gut ausgerüstet, besteigt einen Berg oder was auch immer und kehrt dann in seinen Alltag zurück. Ich hatte beim Lesen eher den Eindruck, dass es Ihnen wirklich um einen Ausweg geht, den Sie da suchen mit Ihrem ins Freie gehen, dass Sie ja nach einer anderen Lebensform suchen und nicht nur ein flüchtiges Abenteuer.
Alles richtig, aber schließt sich nicht aus. Also mir, wenn es um irgendwas geht, um einen Begriff noch fallen zu lassen, der heute, glaube ich, noch nicht so groß vorkam, geht es mir darum, vielleicht eine neue Resonanz gegenüber der Natur wieder zu bekommen. Also sie wieder zu spüren, ihre Bedeutung auch wieder in einem heiligen Sinne, wenn man so möchte, zuzulassen. Es gibt ein ganzes strukturelles Kapitel, wo ich ein bisschen am Anfang erzähle, was ich überhaupt möchte. Da erzähle ich auch, dass ich in diesem Buch Pathos zulassen werde, dass ich mich von der Ironie verabschiede, von all diesen kleinen bürgerlichen Insignien, die uns so zum Instrumentarium geworden sind, alles vom Körper zu halten, was so ein bisschen über den Kopf nicht zu fassen ist. Also nein, hier darf es laut sein und wehtun, hier darf es schlecht riechen und gut riechen, sich angenehm anfühlen auf der Haut und ganz unangenehm anfühlen. Und all das kann sowohl in einem sehr konzentrierten, beinahe andächtigen Sinne, in einer Vollmondnacht beispielsweise passieren. Es kann aber auch einer kleinen Hilfestellung bedürfen. Zum Beispiel eines solchen, schrecklicher Begriff, ich sage es jetzt trotzdem, damit jeder weiß, was gemeint ist, so eines Mikroabenteuers, eines kleinen Abenteuers, die einem auch sehr dabei helfen können, die Perspektive wieder zu wechseln. Also wenn man nur im Stadtpark spazieren geht, wenn es alle tun, ist das immer noch vielleicht schöner, als nur auf dem Sofa herumzusitzen. Aber die ganz große neue Entdeckung bleibt oft aus. Also zumindest ich war dann immer, als ich noch in Berlin gelebt habe, so dermaßen damit beschäftigt, mit diesen ganzen Menschen zurechtzukommen und diesen ganzen Blicken und Nichtblicken. Also natürlich guckt einen keiner an, aber man ist ja doch irgendwie immer mal interagieren und am Reflektieren und am Ausweichen. Schon vor Corona war man ja ständig irgendwie am Ausweichen. Jetzt ist der Radius irgendwie vergrößert. Und wenn man aber denselben Stadtpark, also man muss dafür absolut nicht ins Oderbruch ziehen, das ist mir auch ganz wichtig noch dazu zu sagen, wenn man denselben Stadtpark beispielsweise nachts aufsucht, man muss nicht mit dem Görlitzer Park beginnen, man kann auch einen anderen Park nehmen, dann kippt oft etwas in der Wahrnehmung, dann intensiviert sich etwas, dann kommt eine neue Form der Resonanz auf, die einen ja, so ein bisschen untertänig, nicht unterwürfig, das wäre falsch, aber ich weiß nicht, ob es eine positive Untertänigkeit gibt, das schließt sich wahrscheinlich aus, aber die einen wieder zurechtrückt, so in das Gefüge, in dem wir mal gestartet sind und die auch all dieses Kampfvokabular, und da denke ich nochmal an Daniela Danz vorhin, der Alternativlosigkeit, wie wir also die Krise, in der wir uns gerade befinden, und da meine ich nicht die kleine Viruskrise, sondern die große Klimakrise, wie wir die also nun beheben wollen, dass das innersystemisch wahrscheinlich nicht geht, also mit strengeren Feinstaubrichtwerten und mit größerer Effizienz und mit immer neuen Wunderenergien, die dann wieder auch neue Wunderprobleme mit sich bringen. Und stattdessen war es bei mir wirklich manchmal fast physisch spürbar während dieses Jahres, das ich auch fortgeschrieben hatte, nachdem das Buch zu Ende ist, gehe ich natürlich immer noch genauso nach draußen, dass ich manchmal so richtig so kopfschüttelnd irgendwo nachts im Wald sitze oder in der Oder schwimme oder auch nur auf dem Feld sitze und Rehe beobachte und einfach nur denke, dass es stimmt nicht, dass dieses System alternativlos ist. Wir haben uns zwar dermaßen darin verrannt, dass wir das nun alle glauben, aber es könnte auch, und nur wenn ich das weiterhin glaube, auch wenn man das heutzutage für naiv befindet, ist das Leben für mich überhaupt noch lebenswert. Also wenn ich mich auch in dieses Diktat der Alternativlosigkeit begebe, dann wüsste ich gar nicht mehr, welche
in welcher Trauersekte ich jetzt beitreten sollte.
Sie finden ja immer wieder kleine Auswege aus dem, was Sie jetzt als System beschreiben. Was ich auch interessant fand, dass Sie immer wieder erzählen, wie das auch scheitert, wie Sie irgendwie in den Wald gehen, im Wald übernachten wollen und sich dann vor Geräuschen erschrecken und wieder aus dem Wald fliehen. Am Ende stellt sich heraus, es waren ein paar Rehe, die da rumgerannt sind, vor denen sie geflüchtet sind, oder wie sie im Eis baden und das schief geht, oder einen Schwitzhüttenversuch unternehmen und auch das nicht die erhoffte Erleuchtung oder was auch immer bringt. Auf der Ebene, finde ich, hat das schon auch eine gewisse Ironie, wie Sie erzählen von Ihren Versuchen.
Sollte es eigentlich nicht haben, ist mir unterlaufen.
aber das war ja tatsächlich auf ein Jahr angelegt. Das Buch vollzieht auch so einen Jahresverlauf nach, vom März bis in den Winter. Hat sich danach etwas verändert für Sie nach diesem Versuch?
Also wir haben ja ganz viele Definitionsversuche schon gehabt. Wenn ich jetzt mal ganz egoistisch, privatistisch anfange, auf jeden Fall. Also das hatte für mich etwas Läuterndes. Davor habe ich mich immer geweigert, Literatur irgendeinen praktischen Nutzen zuzuschreiben. Ich habe angefangen, mein allererstes Buch war ein Jugendbuch über meinen Zivildienst. Dann hieß es immer, ach ja, der Junge damals 19, therapeutisches Schreiben, das musste halt verarbeiten. Ich habe gesagt, nee, also ich habe hier überhaupt nichts verarbeitet, das hat auch überhaupt keinen Nutzen. Und dieses Buch hatte zumindest mal zum ersten Mal, seit ich Bücher schreibe, einen Selbstnutzen. Also es hat mir wirklich die Augen geöffnet und einen Umgang mit der Natur anders verschärft. Den Umgang mit der Natur verschärft oder intensiviert, möchte ich sagen. Auf der politischen Ebene, wenn wir die nochmal bemühen wollen, bin ich vielleicht immer radikaler geworden, aber auch immer suchender. Also ich war sehr froh, als Fridays for Future dann endlich aufkam. Umso entsetzter bin ich, dass es jetzt nicht mehr so richtig durchdringt, und hoffe, dass es das bald wieder tut. Und sehne eigentlich mich nach einer Vernetzung eher in diesem Sinne. Also nicht so sehr in einer literarischen, da fühle ich deswegen mein Anfangsstatement zum Nature Writing, da fühle ich mich nicht sehr beheimatet. Aber ich fühle mich eigentlich beheimatet mit einer Unzufriedenheit mit dem System, das wir am Laufen halten und von dem wir wissen, dass umso perfekter wir es bedienen, umso genauer wir sind und umso zielgerichteter und umso verlässlicher und umso effizienter und umso genauer und pünktlicher wir umso mehr Schaden auch tatsächlich anrichten. Also die Grundparameter stimmen ja alle nicht. Die sind alle positiv besetzt, aber was wir damit anstellen, richtet uns ja zugrunde. Und aus diesem Widerspruch rauszukommen, da suche ich eigentlich radikaler denn je nach Antworten. Stephanie de Velasco hat da ja ein spannendes Projekt zu gemacht, auch zu Writers for Future gegründet, wenn man so möchte. Also nicht formell gegründet, aber auch ein Seminar dazu gemacht, was das Schreiben überhaupt in dieser Epoche, in der wir gerade sind, sein kann, sein muss, für Chancen bietet oder ob es völlig wehrlos ist und die Kraft gar nicht hat, um dem gegen anzukommen, oder gerade die Literatur. Also solche Fragen finde ich sehr spannend. Mhm.
Im freien Abenteuer vor der Tür heißt dieses Buch von Björn Kern. Wir hatten ja jetzt einen Arbeitsauftrag vorhin von Judith Schalanski bekommen, im Hinterkopf arbeiten zu lassen, nach dem alternativen Begriff für Nature Writing zu suchen. Sie hatten selber schon Naturkunden, Naturschreiben vorgeschlagen. Ich weiß nicht, was noch dabei war. Hatte irgendjemand einen Geistesblitz zur Ersetzung des Begriffes Naturschreiben? Er oder sie meldet sich. Hier ist einer.
Ich habe nachgedacht über Naturfühler. Früher mit Fühler geschrieben hat, die ja direkt aus der Natur kommen. Und weil man sich selbst als Autor, als Schreibende der Natur betrachten kann und mit der Feder aus der Natur die Natur wiedergibt. Und weil gleichzeitig die Feder so was Sachtes hat und ohne allzu viel Einfluss zu nehmen auf den Boden niederschwebt.
Naturfedern wäre ein Vorschlag, der hier kam, wegen der Leichtigkeit der Feder. Und ich sage es nochmal fürs Aufzeichnungsprotokoll und für alle, die es vielleicht nicht gehört haben. Also Naturfedern, Leichtigkeit, Schreibwerkzeug des Autors. Gibt es noch weitere Vorschläge?
Ich finde es schade, weiß nicht, ob das in die Debatte passt, dass der Begriff Umwelt so furchtbar technisch und naturwissenschaftlich verseucht ist. Eigentlich wäre mit Umwelt ja sehr viel zu machen. wenn nicht alle da dran denken würden, an ihre Umwelt, weiß ich nicht, in der Schule, wo sie zum ersten Mal gelernt haben, wie man Müll trennt oder sowas. Also hier in die Kita in Berlin kam die BSR und hat also den Kindergartenkindern beigebracht, dass also sie die Guten sind, weil sie das trennen und dann ist alles wieder gut am Ende. Wenn man das nur ins richtige Töpfchen tut, dann löst sich das alles wieder auf. So Zaubermaterie, kaum ist sie in der richtigen Farbe, ist die wieder weg. Das ist dann so Umweltkunde. Das finde ich eigentlich schade, weil wenn man das mal alles weglässt, diesen technischen Umweltschutz, der uns ja nur in die nächste Wolte treibt und nächst höhere Probleme schafft, dann wäre Umwelt ja ein ganz schöner Begriff, weil das alles um uns herum ist. Ne? Und das könnte auch gerade abdecken, dass der Mensch sich da eingestellt, dann wäre das nicht so diese Trennung, also wir Menschen und da die Natur, oder das wären wir alle Mitwelt, sagen ja auch manche statt Umwelt. Ja, ja. Das fände ich schön, aber ich glaube, das ist so festgeschrieben, bei Umwelt denken alle nur noch an Umweltschutz, denken alle nur noch an Feinstaubfilter, das ist dann Umweltschutz.
Umweltbewegung.
Ne? Umweltbewegung, also ich glaube, der Begriff ist zurzeit tot, was ich aber schade finde und würde ihn gern wiederbeleben, weiß aber nicht, wie das geht.
Umweltliteratur wäre noch ein Vorschlag. Da hinten hat sich jemand gemeldet?
Ja, nach diesem Wort dazu klingt er aber etwas starr. Also ich hatte über Prozessinvent Natur nachgedacht. In Klammern, wie es so modern ist. Genau, man muss ja auch damit irgendwie so ein bisschen spielen. Aber das klang für mich so ein bisschen vorhin nach diesen zwei Richtungen und diesem, also dieses Prozessmäßige, finde ich, schwingt sowieso in dem englischen Wort Nature irgendwie noch ein bisschen mehr mit, als wenn man auf Deutsch Natur sagt, ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Und diese Inventur, was haben wir quasi, was gibt es um uns herum? Und Natur muss ja auch irgendwo drin vorkommen, also dann zusammen.
Prozessinvent Natur, unser dritter Vorschlag, der hier landet. Das ist doch ziemlich ertragreich.
Finde ich auch, zumal wenn wir daran denken, dass die Reihe ja Umwelten heißt und wir am Eröffnungsabend wirklich es ein Hoch herging, die Frage, ob jetzt Umwelt eben die Vielzahl der Welten, die überhaupt nicht mehr miteinander agieren sind oder ob es doch so etwas überhaupt geben kann wie eine Welt, in der alles vorhanden ist. Wir kommen, glaube ich, und das ist das Interessante an der Sprache und weswegen es vielleicht gar nicht so sehr um die Begriffe geht, sondern dass wir mit Sprache aktiv werden. Und ich glaube, das, was Björn Kern auch meinte, was dieses Innersystemische, das hat oftmals eben mit so technischen Begriffen zu tun, weil es eben aus dem Bereich der Technik kommt und aus dem Bereich der Zahlen. Und ich glaube, wer tatsächlich glaubt, das Artensterben aufzuhalten, indem man die Arbeitsleistungen der Bienen in Milliarden Dollar, US-Dollar beziffert, der bleibt im System. Und ich kann das nachvollziehen und es kann für bestimmte Rechnungen relevant sein, aber das zeigt eigentlich die Pervertierung dieses Denkens. Und es ist völlig klar, und das ist eigentlich ganz schön, dann kommen wir wieder zu der Religion am Anfang. Wir brauchen doch den Mythos, glaube ich. Und der Mythos, der ist in der Literatur noch am ehesten zu finden, um diese Probleme zu lösen und um solche Wahrnehmungsabenteuer, jetzt sage ich auch wieder Abenteuer, Wahrnehmungsauffächerung überhaupt zu schaffen. Und meinetwegen nennt man es dann erstmal Mikroabenteuer, damit die Menschen nicht irgendwie sonst wohin fliegen, sondern eben vor der Haustür, also zu sehen, Natur ist ja das. Oder Wildnis ist ja letztendlich das, wo der Mensch nicht ist. Und so viel ist nicht davon übrig. Und dann gibt es auf einmal den Moment der Umkehrung, dass die Wildnis und der größte Artenreichtum auf ehemaligen Berliner Müllkippen zu finden ist, wie ich heute gelesen habe. Also die Ahrensfelder Kippe hat einen enormen Insektenartenreichtum. Also da schließen sich dann eben auch die Kreise von diesen Dichotomien von Kultur und Natur.
Kann ich noch was sagen? Das mit dem Abenteuer, wenn es uns schon immer rausrutscht, das ist doch auch gar nicht so schlecht. Weil, also im Sinne einer mittelalterlichen Aventüre, also man zog aus, um seinen Platz in der Welt zu finden und um die Welt zu verstehen. Also und letzten Endes, nicht nur der Text ist so, an sich Judiths Text ist auch so, also du ziehst aus, um die Welt, für die du künftig taugen sollst, erstmal überhaupt kennenzulernen, halt, ne, sozusagen. Und das ist das, was eine ritterliche Aventüre war eigentlich, oder? Das hat doch was, ein Ausziehen und die Welt wirklich versuchen kennenzulernen.
Und sich selbst in der Welt kennenzulernen.
Ja, ja, klar. Insofern geht es natürlich auch darum, die Begriffe wieder zu überschreiben. Und das hilft ja nicht selten, dann in die Historie zu gucken und zu sehen, Abenteuer kann nicht nur das, kann nicht nur die blöde Werbung sein für Outdoor-Ausrüstung, sondern eben die mittelalterliche Bildungsroman avant la lettre. Ne?
Sogar den Begriff Abenteuer gerettet, der Abend hat meine Erwartungen weit übertroffen. Ich danke Ihnen allen dafür, Judith Czalanski, die mit dem Buch Verzeichnis einiger Verluste dabei war, Daniela Danz mit dem Gedichtband Wildnis, gerade erschienen, und Björn Kern im Freien, Abenteuer vor der Tür aus dem S. Fischer Verlag. Ganz herzlichen Dank.
Und an danke. Danke.